dangerous.
What?
Sharon and I. We're celebrities in a culture based on unity.
No.
Our voices count. More than hers, more than others. We're two heroes of the Cylon, right? Two heroes with different perspectives on the war. Perspectives based on our love of two human beings. That's why she wanted me to work with you, so that you'd tell me the guys was still alive. She wanted me to lose my mind.
Now you're corrupted by your experiences. You're a waste.
Believe the lies. Ignore the truth. Listen to me. I will show you the proof. Speak from your heart. Say the things that you know to be true.
Genocide, murder, vengeance, they're all sins in the eyes of God. That's what you and I know. That's what they don't want to hear.
Because then they'd have to rethink what they're doing. They'd have to consider that maybe the slaughter of mankind, it was a mistake.
Downloadet. In Deutschland download. Merkwürdig.
Also der Titel wäre ja eigentlich gewesen, gedownloadet dann auf Deutsch. Das würde auch viel mehr Sinn machen, aber na gut.
Aber es klingt sehr, sehr hakelig, ehrlich gesagt.
Ja,
also gedownloadet klingt so wie, das dürfst du nicht. Oder so halb richtig und ja, halb falsch.
Aber herunterladen oder ich weiß nicht, klingt auch komisch.
Ich weiß nicht, wie weit man 2006 war. Also ich glaube, du und ich, wir waren schon rundum digitalisiert. Aber vielleicht ist man davon ausgegangen, wo wurde das in Deutschland erstmals versendet? Also erstmal bei Premiere und dann später bei RTL 2. Vielleicht hat man gedacht, wer weiß, ob die Leute alle schon online sind und ob die wissen, was downloaded heißt.
Wobei 2006 sollte das eigentlich schon der Fall gewesen sein.
Ja, ich witzle natürlich nur rum.
Gut, also downloaded ist dann also der Originaltitel und download der deutsche. Ja.
Richtig, da hat man sich nicht verausgabt. Wir moderieren mal an. Oder ich lasse das einfach drin. Mal gucken. Hallo und herzlich willkommen zu Bahnhofs Kino Galactica mit Patrick. Das bin ich und du bist wer?
Ich bin die Wortmarie, hallo.
Okay, haben wir das mal leicht variiert. Mal gucken, was da noch so kommt. In nächsten
Variant ist immer schwierig, weil dann stehst du da und sagst, was macht der jetzt?
Ja, tut mir leid, ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um zu üben,
so spontan,
um uns zu verbessern, unsere Anmoderation zu optimieren und irgendwann wird es
so
richtig
spontan,
gut.
So. An- und Abmoderationen sind sowieso immer das Schlimmste.
Wir hatten das letztens mal ausgerechnet. Ich glaube, wenn wir so fleißig weitermachen, nämlich im Wochenrhythmus und ohne Berücksichtigung der Feiertage, zumindest der meisten und der Ferien, sind wir so Pi mal Daumen Februar 2027 durch. Mal gucken.
War echt schon 27?
Nächstes Jahr auf jeden Fall, doch. Natürlich, ja.
Echt, es geht immer so schnell alles. Das ist immer so Wahnsinn, ey. Aber auf jeden Fall, ja, also ich hoffe, es bleibt auch dabei. Bisher steht mir ja nichts im Wege. Die Frage ist nur, vielleicht haben wir zwischendurch auch mal die eine oder andere Extra-Folge, denn...
Oh, jetzt kommt der verspätete Werbeblock für unser The Pit Season 2 Special vor 2-3 Wochen.
Yay! Und ich würde einfach alle darauf drängen, teilt es bitte und gibt es den Leuten, die The Pit hören. Irgendwie fehlen mir so ein bisschen die deutschen Fans. Also es ist natürlich, ist klar, das kam dann erst später nach Deutschland und HBO Max hat jetzt auch nicht jeder. Aber irgendwie hat dann doch jeder, mit dem ich mich unterhalte, The Pit mal gesehen. Genau die alle sollen jetzt bitte diese Folge von uns hören. Und weil das ja dann nicht immer jeder mitbekommt, bitte einfach weiterreichen. Empfehlen.
Ja.
Das ist jetzt eure Hausaufgabe, alle, die ihr zuhört.
Das Schöne der Podcast-Feed ist, er liegt ja einfach da lange rum. Im besten Falle, ich möchte nicht sagen ewig, also so vermessen wäre ich nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt hier unser gemeinsames digitales Erbe noch in Jahrzehnten hier verfügbar ist. Aber eine ganze Weile, also solange ich hier diesen Feed hoste, wird der verfügbar sein. Das heißt, zumindest in meiner Lebenszeit würde ich Wert drauf legen. Und ja, also genau, ihr könnt das ja auch noch in ein paar Wochen oder Monaten entdecken. Ich hoffe, Menschen stoßen doch darauf. Ich habe aber auch schon ein, zwei Mal gelesen.
Die zweite Staffel schon gesehen.
Genau, das habe ich nämlich auch gelesen. So von wegen, ach, ist ja schön, dass ihr euch so beeilt habt und jetzt hier schon quasi Ende April ein The Pit Season 2 Special versendet habt, aber ich bin doch gerade erst bei Folge 3 der zweiten Staffel oder ich habe gerade erst angefangen, gerade erst entdeckt, weil ich musste noch whatever gerade fertig gucken, The Walking Dead, wie heißt denn die andere Zombie-Serie? The Last of Us oder irgendwas anderes bei HBO Max. So.
Ich wollte gerade sagen, Zombie-Serien gibt es noch und nöcher. Lustigerweise, weil du gerade Zombies ansprichst, ich höre gerade wieder mal, das höre ich immer so semi-regelmäßig, ich höre gerade wieder mal Max Brooks World War Z als Hörbuch. Das Original-Hörbuch aber auf Englisch, das finde ich nämlich richtig, richtig großartig. Also das Originalbuch tatsächlich, Hut ab, ich liebe es sehr. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem ein Zombie-Hörbuch. Aber es hat gar nichts mit dem Film zu tun, falls euch das abschreckt, ja? Also Film, no, no, no. Buch, yeah, yeah, yeah.
Ich weiß gar nicht, wie wir hier wegkommen von Zombies, aber...
Ich würde ja gerne auch noch mal Werbung machen, aber vielleicht kann ich es auch am Ende machen für was. Für was nicht Galactica-mäßiges, für was völlig Off-Topiges.
Nee, Menschen skippen das und sagen, ach, das Gespräch ist vorbei, tschüss. Und deswegen mach das jetzt, mach das jetzt.
Also dann mache ich es jetzt. Es ist Off-Topic, aber ich nutze die Gelegenheit. Ich habe ein Buch geschrieben. Yay. Und zwar in der Reihe For Dummies, also die Dummies-Reihe, die man ja vielleicht kennen könnte, habe ich geschrieben, Schwedisch lernen in 15 Minuten am Tag. Das heißt, jeder, der von euch, der gerne Schwedisch lernen möchte oder sein Schwedisch auffrischen möchte oder jemand kennt, der Schwedisch lernen möchte und ein Geburtstagsgeschenk sucht oder ein Weihnachtsgeschenk, was auch immer, darf gerne zu diesem Buch greifen und kann damit, wie gesagt, in 15 Minuten am Tag in kleinen Kurzlektionen sich Grundkenntnisse Schwedisch aneignen. Niveau, es geht tatsächlich hoch bis B2, also wenn ihr euch da auskennt, das heißt schon recht fließend. Greift zu. Und weil ich ja, wir sind ja ein Service-Podcast, also ich meine, klar, ihr findet ihn, wenn ihr unter meinem Namen googelt, Britt-Marie Ruprecht, Autor. Ihr findet ihn, wenn ihr unter dem Titel googelt und ihr findet ihn natürlich aber auch unter der ISBN-Nummer 978.
Nein, das schreibt jetzt keiner mit.
Okay. Nein, keine Sorge. Aber genau, also das war ein kleiner Nebenschauplatz, den ich gerade aufgemacht habe. Und jetzt können wir uns wieder ganz gerne zurück zu Bahnhofskino Galactica bewegen.
Ich war ganz kurz gerade gedanklich bei früheren Episoden eines Social Media Podcasts am Haken dran. die hatten zeitweilig für Blue Sky solche Invite-Codes verlesen und jede Folge endete damit, dass sie sagten, so, jetzt kommen die 20 Invite-Codes der Woche oder des Tages, weil eine Zeit lang brauchte man ja eben noch.
20 Codes vorgelesen.
Ja, genau. Und dann fing die eben an sozusagen so jetzt bitte alle mitschreiben, so 3, 8, 2, 2, 4 und das ging dann eben 10 Minuten so. Ich dachte, oh nee.
Schön,
und das
dass es Shownotes gibt, sage ich nur.
Ich wollte gerade sagen, das war der Moment, in dem ich einfach immer sagte, tschüss, ich bin raus. Ja. Und das wollte ich jetzt hier an dieser Stelle vermeiden. Aber genau, Britt-Marie Ruprecht, Schwedisch für Dummies, kann ich jetzt einfach mal unbekannterweise komplett empfehlen. Aber werde ich natürlich sofort lesen, sobald ich irgendwie meine Griffel drauf kriege.
Und übrigens am Rande, ich bin ja durchaus anschreibbar, nicht nur für Bahnhofskino Galactica, sondern auch für Schwedisch-Tipps. Also ich meine, wenn wirklich jemand lernt und es sollte haken, ich helfe gern. Ansonsten sind wir beide ja aber natürlich trotzdem erreichbar für unsere regulären Galactica-Fragen und Infos. So ist es ja nicht.
Ja, genau. Ich warte immer noch darauf auf eine Erklärung dafür, was solche Premium-Statisten sind oder wie man die so nennt. Aber also sagen wir mal so, die eine Dialogzeile haben oder vielleicht doch mal irgendwie interagieren dürfen mit dem Maincast und dafür vielleicht einfach $100 extra kriegen. Ich meine, da gibt es irgendwie so eine Bezeichnung. Aber ist ja alles gewerkschaftlich geregelt in den USA zumindest. Aber
ja.
Genau. Und bevor der Eindruck entsteht, wir featuren HBO Max über alles andere, weil wir über The Pit gesprochen haben, jetzt auch bereits wieder eine andere HBO-Serie genannt haben. Es gibt natürlich noch andere tolle Streaming-Dienstleister, die ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht nennen möchte, weil weder HBO Max noch Prime noch Netflix noch Sky noch irgendwer, Disney Plus und so, Paramount Plus zahlen es auch nur einen Cent hierfür, deswegen.
Ja.
Die sind alle gleich doof, sage ich jetzt mal. Genau, die sind alle gleich doof. So. Das hier wurde versendet bei Sci-Fi, diese Folge, über die wir heute sprechen. Und zwar am 24. Februar 2006. Regie von Jeff Woolnough. Hatten wir schon zwei, dreimal, ich glaube zweimal. Typische Gun for Hire, sage ich mal, für ganz viele US-Serien. Hat in den letzten Jahren viel Expanse gemacht und für Battlestar Galactica The Hand of God und Home, der zweite Teil. Beides gute Folgen, wie ich finde. Und das hier war seine letzte Battlestar Galactica-Folge.
Ach, die letzte? Echt?
Ja.
Okay. Aber er lebt noch. Er hat dann nur nicht mehr für Battlestar Galactica gearbeitet.
Ja, wie gesagt, der zieht dann einfach weiter. Das ist so ein ich habe mal seine IMDb-Credits mir durchgelesen. Und da ist auch wirklich alles dabei von Ich möchte eigentlich nichts dissen, ehrlich gesagt. Aber sagen wir so, es gibt schon so Serien, die ich so in die zweite, dritte Liga schieben würde.
Naja gut, aber ich meine, du musst ja irgendwo dein Mittagessen verdienen. Ja.
Der macht einfach alles.
Ja. Apropos, ist doch die Serie Renegade, oder? Der Schauspieler, der in Renegade...
Lorenzo Labas?
Ja, der ist jetzt mit Heather Lockley zusammen.
Okay, wow, da haben sich ja 92er-Ikonen gefunden.
Ja, total. Das war so krass. Echt 92er-Heartthrobs, nur zwei unterschiedliche Serien. Und das Krasse war, ich habe den nicht erkannt. Ich dachte so, okay, wow. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass der angefangen hat in Falcon Crest.
Ja.
Es war ja, also da waren dann so drei Fotos nebeneinander gesetzt. Ein Foto von ihm in Falcon Crest, ein Foto von ihm in Renegade, wo er ja diese langen Haare auch hat. Mhm. Und ein Foto von ihm heute. Und ich meine, es ist immer noch ein gut aussehender Mann, aber ich hätte ihn definitiv nicht erkannt. Ich dachte so, wow. Und deswegen war das auch so eine Celebrity News, weil eben diese 92er-Ikonen zusammen sind und alle sich fragten, oh mein Gott, ist das wirklich das erste Mal, dass sie zusammen sind? Oder ist das quasi eine aufgewärmte Beziehung? Weil, weißt ja, Gerüchteküche, 90er und so, ja, die waren ja eigentlich angeblich mal alle zusammen und so. Auf jeden Fall sind die jetzt ein Paar. Und zwar daten die sich schon wohl ungefähr ein Jahr.
Okay.
Und haben es die ganze Zeit halt geheim gehalten und jetzt sind sie official.
Aha, okay.
Da habe ich mich ad hoc wieder wie 15 gefühlt. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht, ey.
Ich habe die Karriere von den beiden, ich weiß, dass sie mal riesig waren. Weder habe ich Renegade geguckt, noch habe ich ehrlich gesagt Melrose Place regelmäßig geguckt. Also, aber ich weiß, dass sie mal groß im Geschäft waren, ja.
Ja, und hat nicht, The Lockdown hat doch angefangen in Denver Clan, oder?
Ja, ja, genau. Ja, auch, genau.
Ja, ist ja, Denver Clan ist ja auch, ach nee, das ist Dynasty. Ich verwechsel immer Falcon Crest und Dynasty, aber ja. Also das war aber so dieselbe Kategorie, sag ich mal.
Das ist ein Fehler, der, glaube ich, vielen passiert oder ein Irrtum, dass passiert mir auch das häufig.
Ja, aber das war echt, das war so die Nachrichten. Ich dachte so, okay, wow. Naja gut, also auf jeden Fall war das, genau, so viel zu, also Jeff Woolnough, der wie gesagt auch sein Mittagessen verdienen muss, ich verstehe es ja. Und wer hat es geschrieben?
David Weddle und Bradley Thompson, die wir schon des Öfteren hatten, die ja auch mittlerweile hier als Co-Executive Producers, glaube ich, dienen und denen wir auch noch im Serienverlauf regelmäßig wieder begegnen werden. Genau. Housekeeping, wir hatten länger kein Housekeeping mehr, auch diesmal nicht, weil wir, glaube ich, wir haben keine eigenen Fehler entdeckt und offenen Fragen.
Oh, gefährlich.
Und es wurde uns aber auch nichts angelastet, so von wegen, ihr solltet mal darüber reden und das habt ihr vollkommen falsch verstanden, deswegen.
Ja, dann gehen wir doch direkt weiter, oder?
Genau, wir sprechen über Downloaded, zu Deutsch Download. Und die Handlung lässt sich ganz gut in zwei Handlungsstränge teilen. Und ich nenne jetzt mal den etwas weniger präsenten, der ist so ungefähr ein Viertel, sage ich mal, der Episodenspielzeit in Anspruch nimmt. Und dann reden wir über die Zylonen auf Caprica. Aber zuerst mal bleiben wir überwiegend auf der Galactica. Und da trägt sich Folgendes zu. Caprica Boomer, also die schwangere Aide, bringt per Kaiserschnitt ein Baby zur Welt, das sie und der Papa Hilo Hera nennen. Präsidentin Rosalyn, ihre Assistentin Tori Foster und Dr. Cottle täuschen Heras Tod vor, da sie sich vor den Konsequenzen fürchten, wenn die Zylonen von dem Überleben des Kindes erfahren würden. Außerdem misstraut Rosalyn weiterhin Sharon. Sie übergeben Baby Hera in die Fürsorge einer Frau, die glaubt, es sei ein Waisenkind von der Pegasus. Hetzigs derweil, oder was heißt derweil, im Anschluss ist wütend auf Gaius Walter, weil er den Tod ihres Kindes nicht verhindert habe. Wir erinnern uns an die Prophezeiung, an die Vision am Ende der ersten Staffel. Mhm. Und prophezeit eben für den Rest der Menschheit, inklusive Gaius Walter, wahrscheinlich Gottes Rache an selbiger und ewige Verdammnis für diese Sünde. So. Ja.
Also das Baby ist auf der Welt. Das ist schon mal gut.
Das Baby ist
weil
auf der
bisher,
Welt?
Hm? Bisher war ja immer, also die war ja dauerschwanger. Das war dann schon so, okay, 9 Monate müssten doch jetzt irgendwann bald mal vorbei sein. Und also jetzt kam das Kind und was ich sehr lustig fand war, ich meine, Cottle ist ja doch einfach trocken. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er die Zigarette noch im Maul gehabt hat. Bei der Entbindung hatte er nicht, aber soweit war es schon. Und dann meinte er so, ich verstehe gar nicht, das war das Erste, da musste ich doch ein bisschen schmunzeln. Ich verstehe gar nicht, wie er irgendwie super Updates machen konnte zu euren Körpern, aber the plumbing, also die, wie sagt man, die Rohrverlegung sozusagen,
genau.
Die ist immer noch so beschissen. Also sprich, sie ist halt aus, sie war am Ausbluten und deswegen, ja.
Die sanitären Anlagen
des menschlichen
Körpers, ja. Fand ich auch tatsächlich sehr lustig. Auch inoffiziellerweise scheint Cottle so ein bisschen, ich weiß nicht, im Rang, aber zumindest im Ansehen aufgestiegen zu sein, weil zu Beginn der Serie war er doch immer der in irgendwelchen dunklen Kaschemmen und da in seiner quasi Praxis an Bord der Galactica da rumdokterte und mittlerweile ist er eben jemand, der wirklich regelmäßig auch mit der Präsidentin spricht und da für wichtige Entscheidungen einbezogen wird, haben wir schon häufiger gesehen. Also liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass einfach Ron Moore und sein Autorenstab einfach die Figur so mögen. Das behaupten sie zumindest, ja.
Ja, und ich meine, ist das nicht, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es ja doch noch mehrere Ärzte geben muss, aber offensichtlich nicht so viele wirklich mit langer Erfahrung gut ausgebildet und so weiter. Und er hat ja jetzt den Vorteil, wenn man das als Vorteil sehen möchte, dass er ja der Arzt auf der Battlestar Galactica ist. Also das heißt, er ist auf dem Hauptschiff und dann ist er nun mal der Ansprechpartner. Wobei ich mich tatsächlich gefragt habe, als ich ihn in dieser Folge in seiner Uniform sah, ob ich ihn schon jemals in der Uniform gesehen habe. Ich habe ihn, weil ich habe ihn immer nur im weißen Kittel gesehen. Ja. Es war so, Moment mal, was hat denn der da an? Es war wirklich so ein kurzer Moment, wo ich kurz innehalten musste. Und naja, also
man gewöhnt sich sehr daran, an diesen uniformierten Look. Es ist ja auch damals bei Star Trek immer so ein bisschen, ich bin immer darüber gestolpert, wenn die ihre Gala-Uniform anhatten und dachte mir, was ist das denn? Das sieht aus wie so eine pervertierte Version ihrer eigentlichen Kluft. Und auch diesmal dachte ich mir so, was trägt der denn da?
Okay, ja, genau.
Was trägt er da?
Ja. Ja, ja. Naja, aber das war, ja, also jetzt darf er auch mal was sagen und hat die ein oder andere Szene gekriegt. Hm. Interessant finde ich halt natürlich, wir hatten ja schon mal, also ich finde Cottle als Figur einfach interessant. Natürlich ist der immer derjenige, der rangeholt wird, wenn es mal einen Joke braucht oder so, weißt du, so trockenen Humor, mal so aus dem Off noch irgendeine Bemerkung oder so, ja, okay, haha, aber wir wissen jetzt zum Beispiel ja auch von der, ich glaube, vorletzten Folge, dass er ja durchaus auch zum Beispiel Abtreibung und so weiter abnimmt, also dass das für ihn auch kein Problem ist und so weiter. Das heißt, da steckt ja auch eine bestimmte Philosophie dahinter, wie er seinen Job auch auffasst, also Recht zu Entscheidungen über den eigenen Körper etc. Und deswegen fand ich es hier ganz interessant, auch mit der Entbindung und dann auch mit dem Tod des Babys und so weiter, wie das so gehandelt wurde, weil ich glaube schon, dass der, es war ja dieses Gespräch mit der Präsidentin, durchaus schon auch in einem Gewissenskonflikt ist, aber ich meine, da trampte dann Militär, also dann war der Gehorsam gegenüber der Präsidentin halt höher als die ärztliche, wie sagt man, als das ärztliche
Gewissen. Der hippokratische Eid, den er geschworen hat. Und das
aber ich habe da eine Frage, weil da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also mir war schon klar, dass sie das Kind ausgetauscht haben.
Ja.
Aber das tote Baby, das dann da lag, war das das ursprünglich tote Kind von der anderen Frau? Oder also weil sie sagen sie hätten das Kind umgebracht, das haben sie ja nicht. Aber das war, aber es war ein echtes Baby. Also es war also ein Mensch. Oder also es war halt keine geklonte Puppe oder sowas. Also deswegen, ich war so ein bisschen verwirrt.
Das wäre was fürs Housekeeping tatsächlich fürs nächste Mal oder das übernächste Mal. Wir nehmen immer ein bisschen zeitlich versetzt auf. Wann auch immer Menschen schreiben, wir lesen es vor, galaktikapodcast@gmail.com. Ich habe mich das nämlich auch gefragt. Ich habe mich auch gefragt, woher kommt diese Kinderleiche? Oder haben die einfach gesagt, naja, ich meine, es wird hier und da tatsächlich an Bord irgendeines Schiffes in der Flotte ja immer mal wieder auch eine Totgeburt geben, aber ich dachte mir auch, okay, allein die Logistik, die Organisation dahinter, dass sie dann irgendwie einen armen Rekruten losschicken müssen und sagen, hier nebenan wurde ja gerade ein Kind totgeboren, hol mal schnell den Leichnam hier des Säuglings rüber, dann können wir die so präsentieren, damit hier Boomer
und Entschuldigung, Kino aber auch nicht alle Babys sehen gleich aus. Also ich meine, eine Mutter erkennt doch wohl, ob es ihr Kind ist oder nicht. Ja. Das fand das so. Aber was ich mich auch gefragt habe, also unabhängig jetzt von dieser Geschichte, war das eine Frühgeburt? Weil die musste ja per Kaiserschnitt geholt werden, weil das Kind kam ja so wahnsinnig klein vor.
Kinder sind klein. Also
also man ist dann immer überrascht, wie klein sie wirklich waren, wenn man dann irgendwie so, wenn das Kind dann größer ist und dann sieht man so einen kleinen Strampler und denkt sich, das war nie so klein. Ja. Aber das war dann doch so klein.
Also
aber es kam mir tatsächlich kleiner vor als so ein, ich sag mal, Durchschnittsbaby.
Wie du dir denken kannst, habe ich natürlich selber nicht mehrere Kinder zur Welt gebracht, aber natürlich.
Ich habe auch kein Kind zur Welt gebracht, aber optisch halt.
Ich war natürlich aber auch schon bei Geburten anwesend und ich habe eben auch im Freundeskreis erfahren und da auf, also sagen wir mal so, man sagt ja dann doch immer so, wie viel wog's denn? Und ich habe da schon jede Zahl gehört zwischen 2 und 4 Kilo und alles ist so im Spektrum des komplett normalen. Also ich glaube mal, solange ein Kind nicht ein absolutes Frühchen ist und jetzt vielleicht nur 1 Kilo oder 1,5 auf die Waage bringt, ist es eigentlich unproblematisch. Es gibt eben kleine und große Säuglinge. Okay, es gibt auch 5 Kilo Kinder. Also auch das hatten wir schon im erweiterten Bekanntenkreis. Das sind aber nur schlimm für die Mutter und ich glaube nicht fürs Kind.
Ja. Wobei, wie gesagt, Kaiserschnitt, aber ja.
Ja, in dem Fall nicht so wichtig. Darauf hatte ich nicht so geachtet,
aber gut. Aber das war auch dann, und was ich aber auch, ich meine, es wurde ja noch von Weitem dann auch gefilmt, aber dann lag ja eben das Kind in dem Brutkasten und war dann auch noch so blau und, also ich meine, es war ja auch tot, aber es war irgendwie so, ich weiß nicht, ich fand das schon beklemmend irgendwie, obwohl es von Weitem gefilmt wurde. Es gibt manchmal so Szenen, also es gibt ja Leute, die sagen, sie können zum Beispiel keine Tiertode sehen oder so, aber wenn es um Babys geht, da bin ich immer so ein bisschen so, ach,
es war,
Leute, muss das jetzt sein?
Es war jetzt auch ein bisschen viel, vor allem, wie du ja schon richtig erwähnt hast, unser The Pit Season 2 Recap auch noch nicht so lange her ist und auch diese Staffel endet eben mit einer, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil The Pit ist keine Serie, die man sich durch Spoiler wirklich kaputt machen kann, weil es natürlich ein Kriegsentscheiden letztendlich ist oder für das Schicksal der meisten Hauptfiguren. Aber auch da ging es eben um eine Kaiserschnittgeburt, die möglicherweise desaströs verläuft. Und ich dachte, ich brauche das jetzt aber auch nicht jede Woche. Schönen Dank auch. Gerne nächste Woche dann auch mal wieder was anderes.
Ja, das war jetzt Zufall, dass das genau in dieser Folge dann auch vorkam. Ja. Genau. Ja, aber wie gesagt, das war mir nicht so klar. Weil, also und wie nah quasi, also ich meine, theoretisch wäre es hier logisch gewesen, wenn es das verstorbene Kind der Frau gewesen wäre, die ja dann das Baby bekommen hat.
Nein.
Aber ich glaube, deren Geburt war schon ein bisschen länger her. Deswegen ergibt es zeitlich keinen Sinn. Aber ich meine, was legt man denn dann? Und also ich verstehe auch diese Diskussion nicht. Naja, gut, aber auf jeden Fall nichtsdestotrotz, das Kind ist jetzt eben bei einer anderen Mutter und sie denken, also die Eltern denken, sie haben ihr Kind verloren.
Ja.
Und hier fand ich also natürlich, also es gab mehrere Sachen, die ich hier noch spannend fand. Erstens natürlich die Reaktion von 8,
ja.
Die natürlich völlig ausgerastet ist und Cottle fast erwürgt hätte. Übrigens auch, da sah man wieder den Unterschied in der Kraft der Zylonen und eines normalen Menschen, weil sie ihm natürlich vorwirft, dass er ihr Kind getötet hat. Mhm. Und ganz ehrlich, sie hat ja recht.
Ja.
Also man würde eigentlich denken, sie ist völlig paranoid und dreht jetzt hier ab. Aber in Wirklichkeit hat sie recht. Nur, dass eben, also das, und das soll ja auch das sein, was sie denken sollen. Also theoretisch.
Na,
aber,
die offizielle Variante ist tatsächlich, das Kind war nicht lebensfähig und du musst dann irgendwann die Geräte abschalten.
Ja, natürlich,
so.
Genau. Also sie wirkt dann, und das kann man aber natürlich ein bisschen auch wegerklären mit eben diesem nervlichen Zusammenbruch, dass sie halt ihr Kind verloren hat. Und der Vater lässt dann die Asche in den Weltraum fliegen.
Ja.
Das fand ich eigentlich noch eine ganz nette Szene.
Wir peitschen uns hier durch diesen Handlungsstrang hier rechts und links und kreuz und quer. Aber okay, ja, gut. Ja.
Naja, also ich bin ja immer noch beim Baby.
Ja.
Also ich bin so, ich hangel mich da so dran lang. Und was ich da auch ganz interessant fand, war, dass er auch noch den, namenlos. Ja, den Ingenieur, genau,
ja.
Mit hatte, den Chief, genau, dass die beide zusammen, also als Freund dann, also offensichtlich haben die jetzt auch eine etwas engere Beziehung eben, weil sie ja beide eben Sharon lieben.
Ja.
Oder geliebt haben oder wie auch immer. Ja, also
ein bisschen Meta-Wissen dazu, es gab wohl auch einen kompletten Handlungsstrang rund um Gina, also diese Six-Kopie, die eben auf der Pegasus gefangen genommen wurde. Und Diana, die von Lucy Lawless gespielte Nummer, lass mich nicht lügen, 4?
Ich glaube 4.
Oh, ich komme mal so gerne durcheinander, tut mir leid, ich weiß, uns hören
also
auch ganz
Lucy
viele.
Also Lucy Lawless ist aber, da wissen alle, glaube
ja,
ich.
Ja, Battlestar Galactica Hardliner zu, die sagen wahrscheinlich dann jedes Mal, wenn sowas passiert, so, wie kann er das nur vergessen, aber
ja.
Sorry dafür. Diana, wie auch immer, die Reporterin, die sich als solche tarnte, versuchen eben Baby Hera zu retten, zu entführen von der Galactica, bevor dann eben diese, quasi das Baby ausgetauscht wird und offiziell für tot erklärt wird. Ja. Da gab es einen kompletten Subplot und der dann
aber
rausgestrichen wurde.
Aber ganz ehrlich, finde ich gut, dass sie den rausgeschnitten haben, weil der hätte nicht gepasst.
Und zudem eben auch noch eine Szene, in der eben Hilo und Tyrell besprechen, wie denn das Kind quasi im weitesten Sinne beigesetzt werden sollte und ob er denn eben dabei ist, aufgrund seines früheren Verhältnisses zur Galactica-Boomer, nicht zu dieser Boomer, aber das ist ja die Caprica-Boomer. Und Ron Moore sagt dann auch in seinem Podcast-Kommentar, das war alles einfach viel zu viel. Wenn die beiden da einfach stehen und die Asche verstreuen, das muss reichen, dann kann man sich den Rest macht das Kopfkino. Und ich finde, er hat da recht.
Ich frage mich, ob das die Standardbeerdigungsmethode auf der Galaktika ist oder generell in der Flotte. Ich glaube es tatsächlich, weil nämlich Cottle ja auch ohne gefragt zu werden, einfach unaufgefordert sagt, ich kann die Asche dann in einer Stunde oder in zwei zur Verfügung stellen. Offensichtlich ist das also auch die einfachste Methode, weil du hast halt keine Körper zu entsorgen und nichts. Du verbrennst halt einfach die Leichen, auch wenn da Leute eben ganz generell sterben. Und dann schmeißt du sie halt ins All. Apropos Umweltverschmutzung, aber
es kommt eben darauf an,
vielleicht
wird ja
ein Stern draus oder so.
Ja,
das wäre
richtig,
eine romantische Vorstellung. Aber aber damit kann man natürlich, also ich glaube, das ist die sauerste Methode, um die Leichen loszuwerden. Ganz generell.
Ich mutmaße mal, für Zivilisten ist es das. Wir haben natürlich aber auch schon andere Beerdigungszeremonien gesehen, zum Beispiel als hier Admiral Kane dabei gesetzt wurde und die wird dann natürlich auch in einem Sarg quasi ins Weltall geschossen, wie es auch gute Star Trek und Battlestar-Tradition ist und überhaupt in fast allen Sci-Fi-Serien. Wenn die Figur wichtig genug ist, aber im Falle eines Babys, eines toten Säuglings, klar. Da
aber
baut man dann
Urne,
eben keinen Minisarg.
Entschuldigung bitte, ich meine, ganz ehrlich, ich weiß, es tut mir leid, weil ich muss das jetzt aber erwähnen. Diese Urne, die hatten, die sah aus wie eine Kaffeedose.
Mhm.
Das war so eine viereckige Metalldose, wo ich dachte, sieht aus, als hätten sie da Kaffeepulver drin gelagert vorher. Es war so alles sehr unprätentiös, sagen wir mal so.
Meinst
naja, aber das ist so die Babygeschichte. Aber, und was ich da auch noch interessant fand, war, also...
Die müsste ressourcenschonend arbeiten, das wissen wir aber mittlerweile einfach, ja.
Sorry.
Ja, die werden keine Uhren haben in der Flotte und da wird auch kein Uhrenmacher irgendwo sitzen, der sagt, ich kloppe euch so ein Ding zusammen aus feinstem Messing.
Ja, aber, also das war das eine noch, das mir noch aufgefallen war und was ich auch noch spannend fand tatsächlich, als zweites, wir hatten ja dann die Szene mit Hetzix und Gaius eben, wo Hetzix ihn ja dann auch noch verflucht. Und wir uns ja immer noch fragen, was es mit dieser Hetzix überhaupt auf sich hat, so von wegen Kopf-Six und so. Aber auf jeden Fall, offensichtlich weiß sie, also wir hatten ja schon Szenen, da wusste Six mehr als Gaius. Aber hier offensichtlich weiß sie nicht mehr als Gaius. Also sie denkt ja auch, das Kind ist umgebracht worden. Was ich nur nicht richtig verstanden habe, ist, warum sie ihm vorgeworfen hat, er hätte das Kind umgebracht. Weil hat das nicht Kottl umgebracht? Also offiziell, also weißt du? Also ich verstehe es irgendwie, das war alles so ein bisschen, also ja, es war mir alles ein bisschen komisch, weiß nicht.
Ich finde einige Sachen, dazu kommen wir auch gleich noch, sind vielleicht für mich auch schwerer wegzuerklären, die muss man dann einfach hinnehmen, warum sie sauer ist auf ihn.
Dass er es nicht verhindert hat generell, das finde ich schon nachvollziehbar. Aber sie wirft ihm ja auch vor, dass er das Kind umgebracht hat, oder?
Genau.
Oder war das nur so übergreifend generell gemeint?
Also meine Annahme zum jetzigen Zeitpunkt der Serie basiert auf dem, was wir bisher wissen, ist, dass eben die Hetzix Gaius Kopfgeburt ist und keine echte Zylonin, die zu ihm redet, mit dem Wissen des zylonischen Kollektivs. So, das ist meine Annahme jetzt, weil sie tatsächlich ja auch sie sagt manchmal Dinge, die sein könnten, dann auch tatsächlich so zutreffen, aber ich glaube, wir hatten noch keinen Moment in der Serie, wo sie tatsächlich ihm Dinge eingeflüstert hat, die nur sie wissen kann, auf die er nicht selber kommt.
Doch, wir hatten zwei Momente, wo sie mehr wusste als Gaius. Jetzt frag mich bitte, ich erinnere mich aber daran, dass ich
nur Annahmen, die sich da bewahrheitet haben, oder war es wirklich so, das und das wird passieren? Und
da müsste man jetzt tatsächlich nochmal zurückgehen und müsste wirklich, und jetzt frag mich bitte nicht, welche Folgen das waren, weil damit bin ich heraus aus dem Zurückgehen. Ich bilde mir ein, es gab zwei Momente, wo mir das aufgefallen war, weil ich das mit dir diskutiert hatte. Und da war es aber so gewesen, dass, deswegen war meine Überzeugung ja gewesen, sie weiß mehr als Gaius, das kann ja eigentlich nicht sein, also kann sie nicht Hetzix, also sein, nur aus seinem Kopf geboren sein. Wenn du aber sagst, dass sie das Schwarmwissen von den Zylonen generell hat und das wird vielleicht auch abgedatet, keine Ahnung, dann erklärt das vielleicht auch, warum sie mehr weiß. Ach, I don't know. Also
in dem
diese
Fall kann
Hetzix,
sie ja nicht mehr wissen.
Ich hoffe, sie klären es nicht auf bis zum Ende der Staffel. Ich will nicht gespoilert werden, aber ich hoffe, sie klären es nicht auf, weil das wäre wahrscheinlich die enttäuschendste Aufklärung, ob sie echt ist oder nicht.
in dem Fall, also sagen wir mal so, sie wäre wirklich Teil des zylonischen Kollektivs, und hätte Möglichkeit, auf deren Wissenschaft zuzugreifen. Woher sollte sie wissen, ob das Baby wirklich tot ist oder noch lebt? Das weiß sie eben nicht. Sie muss auch eben unter der Annahme sein, das Baby wurde umgebracht, weil, und das ist eben meine Schlussfolgerung, Gaius Baulter davon ausgeht, dass das Baby umgebracht wurde, weil er, Gaius Baulter, nicht eingeweiht wurde in den Plan, den ja letztendlich Rosalinda, ihre Assistentin und Doc Kottl umgesetzt haben, das Kind eben quasi auszutauschen, für tot zu erklären.
Ja.
Und sein letzter Wissensstand ist der, er sitzt zusammen hier mit Tai und Rosalind und Adama und die sagen alle, das Kind muss weg, wir müssen es loswerden und so. Und dann regt er sich auf und geht raus und eine Szene später, oh, das Baby ist tot. Deswegen gehe ich davon aus, seine Wahrnehmung ist, das Baby wurde umgebracht und deswegen imaginiert er sich seine Kopf-Six herbei, die dann wütend auf ihn ist.
Als sozusagen lebendes schlechtes Gewissen oder so.
Ja, genau.
Glaubst du, dass Adama auch Bescheid weiß oder meinst du, der ist da auch außen vor gehalten worden
Bescheid.
Von Rosalind?
Der weiß Bescheid.
Okay.
Ja.
Der weiß alles.
Das glaube ich schon, ja. Also das geht nicht. Ja. Das ginge nicht. Nein.
Ja.
Vor allem, weil wir ja Leute auch haben, niedriger auf der hierarchischen, also in der hierarchischen Kette auf der, wie nennt man das? Niedriger, hierarchische Sprosse, wie auch immer. Wie jetzt hier die Assistentin der Tori, die eben auch Bescheid wissen. Und ich glaube, wenn Doc Kottl da irgendwas macht, dann, ja das ist...
Tori wirkt übrigens wahnsinnig kompetent, also auch in der letzten Folge schon, wo ich gedachte, okay, wir vermissen ein bisschen halbherzig hier unseren blonden Jüngling, aber Tori ist...
Billy!
Danke, Billy, danke. Aber Tori wird...
Du hast sie genauso schnell vergessen wie Duala, die ist ja auch so.
Genau. Aber Billy, aber Tori, jetzt heißen die auch beide noch was mit I am Ende. Tori wirkt, finde ich, also 10-mal kompetenter als er. Und dann dachte ich nur so, okay, Leute, gib den Frauen die Welt. Das war so, Rosalind und sie, die wuppen das irgendwie. Dann fragt Kottler nach, aber wer? Und so, hier ist eine Liste von 14, ich weiß nicht, 10, wie auch immer, Leuten, alle vertrauenswürdig, die die schweigen. Und ich dachte so, okay, wow. So Momente hatten wir mit Billy nie, dass der so kompetent wirkte, so wahnsinnig.
Naja, sagen wir mal so.
Also wir hatten kompetent, wir hatten Szenen, da wirkte er schon kompetent. Aber irgendwie so, also Tori ist bisher, finde ich, irgendwie eindrucksvoller.
Also Billy, das gilt aber auch für Kottl, ist immer so ein bisschen, also in seinem Bestmoment die Stimme der Vernunft gewesen, dass er eben gesagt hat, ja, komm jetzt hier das mal stimmt, Emotionen ja, außen ja. vor, bleiben Sie mal ruhig, Frau Präsidentin, machen Sie das und ja, das, ja. genau wie Doc Kottl eben zu, als ich damals ja schlussendlich bei Caprica Boomer quasi entschuldigt dafür, wie sie behandelt wurde, dann Doc Kottl auch sagt, ja, das wurde aber auch Zeit oder so. Also für solche Momente war Billy eben gut, aber ja, stimmt, der glänzte nicht wahnsinnig durch Kompetenz. Aber das mag eben auch eine Besetzung ja. gelegen haben, ich weiß es nicht.
Ich also, bin übrigens, ja. ja, ich bin gespannt jetzt, also das Baby wird vielleicht am Anfang, also man weiß ja nicht, es ist ja eine Kreuzung aus, also eine Kreuzung ist gut, also Elternteil zylonisch, Elternteil menschlich. Das heißt, man weiß nicht, mit welchen Eigenschaften dieses Kind dann aufwachsen wird, ob es vielleicht stärker ist als ein normales Kind in dem Alter. Da bin ich gespannt, ob dann irgendwann vielleicht auch mal sowas kommt wie, weil Russell hat ja gesagt, können wir ab und zu mal vorbeikommen und so und die Mutter, ja, ja klar, logisch. Und dass die Mutter vielleicht irgendwann merkt, so in den ersten, ich weiß nicht, wenn es dann in die Kleinkindphase geht oder so, in den ersten ein, zwei Jahren, dass das Kind irgendwie übermäßig stark ist oder stärker als sonst ein Kind, also man hat ja so diese Untersuchung am Anfang und so weiter. Das würde mich interessieren, ob wir da noch ein bisschen was erfahren. Und ich habe dann natürlich auch gleich geguckt, nachdem wir dann erfahren haben, dass das Kind Hera heißt, was denn die Namensbedeutung von Hera ist.
Ja.
Und das ist die Starke, die Mächtige oder die Herrin, was natürlich passt, klar. Auch zu dem zu der Rolle, die dem Kind ja zumindest von Gaius und Hetzix ja zu gelost wird, nämlich quasi die Erlöserin zu sein von allem oder die, ja, die große Lichtfigur. Und Hera kenne ich natürlich, also ich meine, wenn ich jetzt von der griechischen Mythologie ausgehe, als die Frau von Zeus.
Ja.
Also das würde ja auch passen, also quasi im übertragenen Sinne die Frau von Gott, ja. Und ich meine, es soll ja an Gottes Stelle dann eben dieses Kind gesetzt werden. Zumindest an den Gott, an den sie jetzt glauben, oder ja. Also sehr, sehr spannend alles, ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch nicht ohne Bedacht gewählt. Gerade wenn man sich anschaut, dass ja durch die ganze Serie sich eben diese Namensgleichheiten auch ziehen.
Wir haben ja viele Namen in dieser Serie, die der griechischen Mythologie entspringen. Und ich frage mich eben immer wieder, wenn sowas aufschlägt, wie hier eben Hera, ob sich die Figuren, also die fiktiven Figuren, nicht deren Schauspieler oder die DrehbuchautorInnen dahinter, sich wirklich so viel Gedanken darüber überhaupt machen oder ob die einfach sagen, ja klar, nennen die ihr Kind Hera, ja, wie hier die Göttergattin von Zeus und all das, was damit so allegorisch mit einhergeht. Oder ob die einfach sagen, ach, Hera ist so wie Baby Susi, also ist irgendein Name oder Susi. Also ich weiß es nicht tatsächlich.
Ich meine, Hera gilt ja immer so ein bisschen als Xantippe auch.
Aber du hast ja recht, du beschreibst es ja sehr gut. Es ist ja komplett unglaublich bedeutungsschwangerer, aufgeladener Name. Und es wird aber nicht kommentiert von den handelnden Figuren im Sinne von Hera, interessant. Sondern einfach nur, die heißt jetzt eben Hera. Aber gut, heißt doch Hilo, zumindest rufnamemäßig.
Ja. Also ich glaube, das ist in dieser Serie auch irgendwie komisch. Es ist so ein Konglomerat aus halbherzigem, das ist nämlich auch das, was mir so ein bisschen Magenschmerzen bereitet, wenn es um diese ganze religiöse Ebene geht in dieser Serie. In dieser Serie hat man das Gefühl, das ist so ein munteres Konglomerat aus bisschen griechischer Mythologie, bisschen christlicher Mythologie, bisschen dies und bisschen jenes. Das schmeißen wir alles in einen großen Mixer, dann mixen wir einmal durch und dann gucken wir mal, wo es hinfällt, so nach dem Motto, einmal ausschütten und gucken, wo es im Drehbuch landet. Also manchmal fühlt sich es an, als ist es wirklich gut durchdacht und manchmal fühlt es sich an, als, wie du sagst, ja, Hera klingt doch super. Klingt so ähnlich wie,
dieses Glaubenssystem, was in Galactica praktiziert wird von den Menschen, zumindest von den gläubigen Menschen, ist ja schon sehr ähnlich dem einfach der griechischen Götterwelt. Von daher finde ich einfach schon die Parallele zu ziehen. Und in Abgrenzung dazu eben den Monotheismus der Zylonen, von dem ja auch mittlerweile Gaius Baltar überzeugt ist, weil, muss er ja. wir hatten das ja in einer Folge. Und das ist eben da, ist eben die naheliegendste Analogie zu unserem, sag ich mal, unserem westlichen christlichen Glauben. Von daher, ich finde das schon okay. Ja.
Also ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas in dieser Timeline vergessen?
Also ein klein bisschen, Manöverkritik an dem wieder vorgegangen wird, ist, die Flotte ist ja nun wirklich klein, überschaubar. Mhm. Ich meine, klar, jede Menge Schiffe und 50.000 Menschen sind es auch nicht 5.000 oder 500 Menschen. Dennoch an irgendeiner Stelle sagt Cottle, er müsse quasi von Tür zu Tür gehen oder an viele Türen klopfen, um eine Pflegemutter zu finden für das Kind. Und ich dachte, naja, Geheimhaltung geht aber anders. Ist die Katze damit nicht aus dem Sack, wenn die jetzt durch die... Ich meine, klar, die erzählen irgendeine crazy Geschichte, so von wegen, hier ist ein Viertelkind von der Pegasus und irgendeine Soldatin hat die bekommen und dann ausgesetzt oder so. Klar, kann man machen. Aber das werden die ja, die werden ja bei mehreren angeklopft haben. Und ich weiß nicht, wie weit die alle diese anderen potenziellen Zieheltern, Mütter informiert worden über das, was da gerade passiert.
Ich glaube, die wurden gar nicht, also ich habe das so verstanden, dass die gar nicht informiert worden
sind. Achso, du meinst, ich habe so Psychogramm-Ecke.
Die haben halt die Liste zusammengestellt von potenziellen Ziehmüttern, die in Frage kommen, aus verschiedenen Gründen halt, die ein Kind verloren haben oder was auch immer und haben dann einen Background-Check gemacht, um festzustellen, okay, sind das vertrauenswürdige Personen überhaupt generell, zutrauen, dass die ihre Klappe halten. Und dann, als sie sich quasi nach Papier entschieden haben, dann haben sie erst überhaupt aufgeklärt. Okay. Ich glaube nicht, dass die 14 Leuten erzählt haben, ihr könntet vielleicht ein Baby kriegen und dann müsst ihr aber die Klappe halten. Also das glaube ich nicht.
Es wird nicht gezeigt ausführlich, aber du hast ja recht, wenn die tatsächlich so ein sorgfältiges Psychogramm erstellt haben und der Cottle einfach sagt, hier ist die Akte, die ist perfekt, die Frau hat einen Kinderwunsch seit ewig und drei Tagen, die nehmt ihr auf jeden Fall.
Ja.
Super, tutti bene. Aber ich dachte, im schlimmsten Fall klopfen die eben irgendwo an und sagen, hier, wir haben da ein Kind für sie. Nee, danke, okay, die nächste. Und dann wäre es natürlich, glaube ich,
das glaube ich nicht
so gut für den
Plan. Aber sie ist auch, das habe ich schon richtig verstanden, was ja auch sinnvoll ist, sie ist auf einem anderen Schiff.
Ja.
Also die Mutter mit dem Kind, okay.
Die ist auf einem anderen Schiff, genau.
Ich frage mich, was jetzt mit Charon, Ich frage mich, was mit der passiert, weil natürlich hat sie ihre aktiv wichtige Rolle, weil sie ja quasi immer noch Dinge weiß über die Zylonen, die sie eventuell dann eben verraten kann. Mhm. Aber die Motivation war ja, dass sie eben ihr Kind schützt. Deshalb hat sie ja zusammengearbeitet. Mhm. Und jetzt, wo das Kind tot ist und sie denkt, dass das Kind umgebracht wurde, aktiv von den Leuten, mit denen sie vorher zusammengearbeitet hat, da frage ich mich ehrlich gesagt, wie ihre Storyline jetzt weitergeht.
Frag dich das nochmal ein bisschen länger.
Ja.
Ich verstehe auf jeden Fall die Beweggründe, wie auch immer, so oft bei Rosalind, man muss das nicht teilen, aber diese Bedenken teilen ja auch Dharma und Tai. Also Boomer oder Galactica Boomer, Caprica Boomer, Entschuldigung, ist das Kind wegzunehmen, ist schon aus strategischer Sicht nachvollziehbar, weil wir wissen ja mittlerweile, die Zylonen versuchen, die menschliche Existenz zu emulieren, zu kopieren, wie Menschen zu sein, ist deren größtes Gut, aber sie wollen eben auch gleichzeitig ihre eigenen Schöpfer auslöschen und natürlich ist für sie quasi, das ist sowas wie der Heilige Gral. Also tatsächlich jetzt ein zylonisches Baby zu haben, das quasi eben aus 12 humanoiden Zylonen 13 macht, ist natürlich tipptopp, sage ich mal, Ziel erreicht, möchte ich mal sagen.
Wobei, also ganz ehrlich,
und dann zu sagen,
wenn
aber
wenn wir jetzt, also ich weiß nicht,
ich bin schon wieder am Überinterpretieren. Es ist der Risikofaktor da, glaube ich.
Absolut, aber ich bin schon wieder am Überinterpretieren, weil wir haben ja diese 12 Zylonen-Modelle quasi und wir hätten dann jetzt, du sagst es, 13, aber 13 gleich Mudas. Also ich meine, ist am Ende vielleicht dieses Kind der Downfall von den Zylonen? You never know.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass sie in dieses, dass sie wiedergeboren werden könnte. Also Baby Hera wie die anderen, die müssen dann tatsächlich erstmal ins System eingespeist werden und hier komplett.
Das glaube ich auch nicht, weil sie ist ja keine reine Zylonin, sondern einfach eine Mischung aus menschlichen DNA, menschlicher DNA und zylonischer DNA, Fragezeichen, aber
das
zylonischen Elementen.
Genau, das war ziemlich auch mit Augenzwinker gesprochen. Natürlich ist es nicht so, aber natürlich die Möglichkeit besteht und solange die eben noch rumeiern hier in der irdischen Flotte und noch nicht mal wissen, wer die 12 humanoiden Zylonen sind und tatsächlich erst 5 identifiziert haben, wollen die nicht riskieren, dass jetzt noch mal sowas passiert, was wiederum so ein wiederum eine Schraube ins Getriebe wirft, die alles wieder zerstören könnte oder noch mehr Unheil stiften könnte. Deswegen.
Also, und jetzt habe ich aber noch eine Frage, weil ich meine, wir reden ja hier die ganze Zeit, es kommt ja jetzt gleich in der zweiten Storyline, über Downloaded. Aber ich meine, wir wissen ja, dass Resurrection Schiff, das ist ja quasi kaputt, also das ist zerstört worden. Das heißt, das können sie ja jetzt eigentlich, es gibt mehrere.
Es gibt, das ist quasi so die mobile Einheit, wo die Zylonen wiedergeboren werden.
Alles
aber es
klar, ich war mir nämlich nicht ganz sicher.
Es gibt auf Caprica ja offensichtlich doch eine stationäre Einheit und es wurde auch kurz in der dazugehörigen Episode, die den Titel trägt, Resurrection Ship, auch gesagt, dass es quasi für diesen Resurrection Wiedergeburtsprozess und Download- und Upload-Prozess außerhalb der Heimatwelt oder der neuen Heimatwelt der Zylonen. Also natürlich
ist
auf Caprica selber ist noch eine viel größere Wiedergeburtsstation oder wie auch immer man das nennt.
Das heißt, wenn Charon jetzt stirbt, also die die Schwangere, Ex-Schwangere Sharon jetzt, dann wird die auch wieder geboren?
Ja.
Okay.
Die werden alle wieder geboren, die können sich nicht wehren. Das Einzige, was irgendwie zu tun.
Die können, was haben sie gesagt?
Einboxen.
Werden. Ja, ja. Ja, genau. Aber das finde ich, also kommt das aus, ist das aus der IT irgendwie? To box someone? Also oder also Box im Sinne von in eine Box stecken und wegschieben. Genau. Ich hätte schöner gefunden, wenn es sowas gewesen wäre, to freeze her oder so. Also Boxing fand ich da einen komischen
Begriff. Ich bin auch über den Begriff gestolpert. Das ist jetzt definitiv nichts, was man in der IT heutzutage verwenden würde. Ich glaube, da kann man da doch ein bisschen das Produktionsjahr 2006 oder Ende 2005 rauslesen.
Ja, ja.
Weil ich glaube, heute wird man das einfach so von der Terminologie so, anders lösen, ja.
Ja, es war so ein bisschen so, als wenn du eine Garage ausmistest, alles in eine Box und dann die Box einfach in ein Regal reinschiebst oder so. Ja, ja, ich glaube, das war so das Bild, das da transportiert werden sollte.
Stell dir, glaube ich, irgendwie den Dateienserver bei deinem Arbeitgeber vor und das ist so die Abteilung Archiv, wo da niemand mehr rangeht. Ja. Also quasi, was man runterlädt, auf irgendeine externe Festplatte packt und das landet dann in irgendeiner Schublade. Und so verstand ich das.
Genau.
So verstand ich das mit dem Boxing. Also nicht im Sinne von Deleting oder Erasing, weil das wird tatsächlich nie genannt, aber so von wegen, wir laden ihren Erkennungsschatz runter. Aber wir uploaden den nicht mehr in unser System, also das ist nicht mehr im kollektiven Bewusstsein der Zylonen drin. Und so verstand ich das mit dem Boxing. Also, und für die entsprechende Zylonen heißt es eben, dass quasi dieser Teil ihres Erfahrungsschatzes oder ihres Bewusstseins, ihrer Persönlichkeit verloren geht.
Ja. Wobei mit diesem kollektiven Bewusstsein, ich meine, die teilen ja auch nicht alle das gleiche Wissen, sondern ja, die hängen da nur irgendwie so zusammen. Ja, aber ja, okay, also das ist das. So. Nächster Handlungsstrang oder bin ich zu schnell?
Ich glaube, nein, das ist nicht zu schnell. Ich glaube, das war mehr als genug dafür, dass das hier eigentlich quasi so die B-Storyline ist und die A-Storyline folgende. Ja. Caprica, Six und Galactica Boomer hadern mit ihren früheren Taten, allen voran die Zerstörung Capricas beziehungsweise dem Attentat auf Adama und ihrer beiden neuen Existenz auf dem von Zylonen besetzten Caprica. Six flüchtet sich in Gespräche mit einem imaginären Balter, während Boomer ihre Existenz als humanoide Zylonen leugnet und an ihrem einprogrammierten Erinnerungen festhält, zum Beispiel daran, dass sie Eltern hat. Die beiden vermuten, dass die beiden bei nächst besser Gelegenheit getötet und ihr Bewusstsein ausradiert werden soll, da sie durch ihre emotionale Nähe oder entsorgt oder eingeboxt werden soll, da sie durch ihre emotionale Nähe zu den Menschen und ihre pazifistische Haltung eine Bedrohung für die Zylonen darstellen. Sie überleben einen Bombenattentat durch die menschlichen Widerstandskämpfer auf Caprica, angeführt von Sam Enders. Da ist er wieder.
Tada. Ich habe auch gedacht, da ist er.
Six und Boomer retten ihm das Leben, indem sie die mit ihnen unter Gebäudeteilen verschüttete 3, also Deanna, gespielt von Lucy Lawless, ermorden.
Ah, 3 ist es, nicht 4. 3.
Ja, mein Fehler, genau. Als diese Enders töten will, Six und Boomer schließen einen Pakt, den zylonischen Blick auf die Menschheit zum Besseren zu verändern. Was auch immer das heißt.
Ich finde ja cool, dass sie quasi Caprica jetzt, also wir wussten, die sind auf Caprica, aber dass sie jetzt wirklich Caprica einfach so wieder herrichten, man sieht ja da auch die eine Szene, wo die dann so Bäume, genau, ich dachte so, what? Aber dass sie es einfach wieder schön machen und ich meine, der ganze Planet ist komplett verstrahlt, aber das ist wie Zylonia scheißegal. Mhm. Also ich meine, es ist natürlich ideal, dann sieht das aus, als wäre alles super und eigentlich ist alles voll giftig für die restlichen Menschen. Und aber das fand ich irgendwie, also es ist sehr surreal, aber auch irgendwie cool. Was ich auch lustig fand, war, dass dann natürlich, man hat so kurze Aufnahmen gehabt, wenn die draußen langlaufen und so weiter, dass dann immer mehrere Modelle quasi über die Straße gelaufen sind. Also der ganze Planet ist quasi bevölkert von 12 gleichaussehenden Leuten in mehreren Varianten. Mhm. Und ich dachte so, ach geil. Was ich mich auch gefragt habe, ich mich vorher nie gefragt, aber das kam jetzt mir hier irgendwie, als ich so mir das alles anguckte. Wir haben 12 Modelle. Ja. Und ich frage mich, ob die hierarchisch besser sind. Also ist Modell 12 besser als Modell 3? Mhm. Weil die sind ja nicht gleichzeitig entstanden, die sind ja hintereinander entstanden. Also hat dann quasi der Schöpfer, wahrscheinlich nicht, aber hat dann der Schöpfer quasi in 4 alles verbessert, was er in 3 festgestellt hat, was nicht so gut gelaufen ist oder so. Also ich frage mich, weil wir haben ja 12 noch nicht gesehen. Das Höchste, was wir gesehen haben, war glaube ich 8. Und aber 8 ist ja dann eigentlich Sharon. 8
ist Boomer, Und die wurde auch tatsächlich aber von der 6 als schlechtes
als minderwertig
Modell
bezeichnet. Genau, richtig. Aber deswegen frage ich mich, ob es da eine Hierarchie gibt innerhalb der, es scheint ja eine Hierarchie zu geben innerhalb der Modelle, weil ich meine, 6 hat ja offensichtlich wichtigere Missionen bekommen als Ja, zum Beispiel 8.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das war nur eine Spitzfindigkeit. Genau, wir haben diese Szene gegen Ende der ersten Staffel, als eben eine 6 zu einer 2, also Aaron Doral, dieser PR-Heini aus der Miniserie, sagt hier, ja, die ist eh hier Boomer, also die 8 ist eh ein minderwertiges Modell. Ich glaube, das ist nur so eine Gehässigkeit. Ich glaube, es gibt Konkurrenzdenken, aber es gibt nicht die Leitende zu lohnen oder zu lohnen. Nein,
das gut, du glaubst nicht, dass es da eine Hierarchie gibt. Also du glaubst nicht, dass 12 zum Beispiel bessere, was weiß ich, Pipes hat, wie unser Kottel gesagt hat am Anfang der Folge, als 4 oder
ich
so.
Ich muss vorsichtig sein, aber basiert auf dem, was wir bisher gesehen haben, nicht. Weil tatsächlich haben wir immer wieder auch humanoide Zylonen in, sag ich mal so, herausragenden Stellungen, die durchaus in der Lage sind, Befehle zu geben und auch andere rumbossen. Aber es dient ja immer dem kollektiven Gut. Also ich glaube, selbst wenn 2 und wenn 2 und 6 da die 8 Boomer auf Caprica in der ersten Staffel da zusammenschlagen, damit es einfach möglichst glaubwürdig sieht, dass sie von dem Zylonenverfall verfolgt und brutalisiert wurde. Selbst dann dient das ja einfach nur dem gemeinsamen Gut oder dem großen, dem Mission, übergeordneten Ziel. Und ich glaube nicht, weil die beiden quasi die Chefs sind von 8. Das gibt mir die Szene nicht so, aber.
Okay. Ja, weil ich habe mich dann kurz gefragt, ob 12 vielleicht Gott ist. Mhm. Weil, also,
was?
Also ich hatte ganz komische Gedanken bei dieser Folge. Aber naja, also um mal zurückzukommen.
Ja, aber die reden doch von ihrem Gott wie überzeugte Christen, sage ich mal, oder Moslems oder wie auch immer, in allen monotheistischen Religionen, die eben die Gläubigen über ihren Gott reden. Also, und die reden ja nicht davon, dass der oder sie hier rumläuft irgendwie unter ihnen. Also nein. Also ich glaube, das kann ich ausschließen, das ist kein Spoiler.
Okay, schade. Na gut. Also, ich fand es tatsächlich total spannend, dass wir hier plötzlich jetzt so ein, also wir haben ja, erzählt habe ich die Seite plötzlich gewechselt. Also jetzt kriegen wir plötzlich die Perspektive der Zylonen gezeigt und eben auch diese Wiedergeburt, beziehungsweise die werden ja dann in den neuen Körper gedownloadet und wie sie dann da auch aufwachen. Ich meine, es hat mich sehr an, aber das ist ja so ein klassischer Trope, das gibt es nicht nur in Matrix, aber mich hat es an Matrix natürlich total erinnert.
Ja.
So diese Feeding Tubes mit diesem Schleim, in dem die dann so liegen, so ein bisschen, natürlich so ein bisschen Anklang an den Mutterleib, Wasser, das ja dann auf das Kind liegt und so weiter, genau. Also das war, aber dieser Schleim, der war schon so, naja. Und was ich aber auch irgendwie komisch fand, war, ich habe ganz kurz gedacht, bei Six hat man es nicht gesehen, weil der Frame war immer nur auf den oberen Bereich, Hals und Kopf, aber bei Eight, also bei Sharon hat man es gesehen, als die wiedergeboren wurde, dass sie rechts und links quasi wie so Handfesseln hatte. Und ich habe erst gedacht, das wäre sozusagen so eine Art, also in Anführungszeichen Kabel irgendwo hin, also so wie man eine Nabelschnur hat oder so, dass da irgendwie vielleicht dass da irgendwie Nährstoff oder was auch immer in den Körper gepumpt werden. Aber dann hat sie sich so bewegt und hat auch ihre Arme so angezogen und war quasi gefesselt.
Ja.
Und dann war das auch noch silberfarben und deswegen war ich ein bisschen verwirrt, ob das jetzt Fesseln waren oder nicht.
Mhm. Kann ich dir auch nicht beantworten. Also so genau habe ich da nicht hingeguckt. Aber es ist auch
Ich fand das alles sehr spannend.
Ich finde es auch gut gemacht. Es ist natürlich erwartbar. Du hast recht, gerade dieses da.
Wir haben zu viel gesehen halt schon. Ja. Ich meine, 2006 war das vielleicht doch alles cool und neu. Matrix ist ja, glaube ich, später rausgekommen, oder?
Nein, Matrix war von 99.
War davor? Ach, siehste.
Ja.
Na, gut, dass ich, es gibt auch mal diese, wie heißt das, Hipster, wo du raten musst, wann welcher Song in welchem Jahr rauskam. Gut, dass es nicht mit Sci-Fi-Movies gibt, weil ich glaube, da würde ich voll ablosen.
Ich glaube, wenn du Zielgruppen zuhörst, die könnten das wahrscheinlich nicht mehr so unterscheiden in ihre persönliche Timeline, wann was zuerst kam. Aber wir haben es ja doch erlebt, deswegen in dem Fall weiß ich es tatsächlich, ja. Und mit Sicherheit ist auch Matrix nicht der erste Film, mit dem irgendjemand in einer schleimigen Masse wiedergeboren oder reproduziert wird, ja. Es ist ein gutes Visual einfach. Ich finde auch, ich fand es so ganz cool, dass sowohl Trisha Helfer als auch Grace Park, die Schauspielerin von Six bzw. Eight, immer so einzusinken scheinen kurzzeitig in dieser Masse. Immer wieder so runtergleiten und dann bis zum Kinn so einsinken und dann nach Luft schnappen. Und ich finde von beiden sehr, sehr gut gespielt, wie unangenehm das ist und was für eine traumatisierende Erfahrung das ist. Und deswegen, also allein dafür hat sich für mich diese Point-of-View-Folge hier schon gelohnt, dass wir einfach mal sehen, wenn hier, und das haben ja die Humanoiden zu Dom bereits fallen lassen in der vorherigen Folge. Es ist wirklich eine scheiß Erfahrung, wiedergeboren zu werden oder zu sterben und wiedergeboren zu werden. Und jetzt, wo wir es sehen, denke ich mir, ja, ich kann es mir vorstellen. Also die sind ja erstmal nur am Rumschreien und irritiert in die Gegend gucken und müssen erstmal beruhigt werden. Das ist anscheinend uncool einfach.
Weil du wirst ja auch direkt aus dem Moment rausgerissen. Also das ist quasi so ein bisschen wie wenn du, vielleicht vergleichbar mit, wenn man die Erfahrung hat, wenn man betäubt wird von einer OP oder so. Mhm. Weil du atmest ein und das nächste, was ist, du wachst auf.
Ja.
Und jemand redet mit dir. Und das ist bei denen ja genauso. Also vom einen Moment zum anderen, die sind aus welchen Gründen auch immer tot. Und das nächste ist, sie wachen dann in dieser Wanne da auf. Übrigens fand ich auch diese, also mir ist schon klar, dass die Leute, die dann da rumstehen und mit denen sprechen und denen gut zureden,
ja,
dass das eine positive Atmosphäre schaffen soll. Es wird ja auch gesagt, wir lieben dich und so. Aber ganz ehrlich, so wie das inszeniert war, und das fand ich richtig gut, wirkte das alles nur wie eine riesengroße Bedrohung. Also als er meinte, und vergiss nicht, wir lieben dich. Und ich dachte so, es klingt irgendwie so, als ob sie sagen würde, und vergiss nicht, wir bringen dich auch gleich noch um. Mhm. Es war so, also es war eher eine Bedrohungsszenario, das sich bei mir da gefühlstechnisch eingestellt hat, als eine heimelige Atmosphäre. Das fand ich super.
Ich find's auch gut. Also dafür, dass sie auch offensichtlich begrenzte Mittel haben, um hier für neue Sets und die Heimatwelt, für solche Außendrehs jetzt irgendwie auf Caprica, wenn die Zylonischen, also die Centurions da Bäume pflanzen. Ich find's übrigens ganz schön, dass wir alle paar Folgen mal wieder diese alten Blechbüchsen hier wiedersehen, die Toaster. Wobei,
das sind ja schon die geupdateten Versionen.
Ja. Also die fehlen mir immer, wenn wir die zu lange nicht sehen. Und genau, die ist so ein bisschen neueres Modell und in Sachen visuelle Effekte
und
machen die
zweimal
auch
diesmal
Fortschritte. Das sieht schon ganz cool aus, ehrlich gesagt. Und auch das mit den verschiedenen Kopien hier von 2 und 3 und 8 und 6, das ist schon ganz cool gelöst auf jeden Fall.
Ich fand auch total spannend, ich habe ein bisschen geguckt, ob wir im Hintergrund irgendwelche Modelle sehen, die wir noch nicht kennen. Wir wissen ja, es gibt 12, aber wir haben noch nicht alle 12 gesehen. Deswegen dachte ich, da müssen ja auch noch die anderen Modelle rumrennen.
Das
die haben wir natürlich
Plot-Hole
nicht zu Gesicht bekommen.
Ja.
Natürlich. Ja. Aber was ich noch ganz
wir kennen ja
fand,
vor allem noch ein
Head
Modell,
Six.
Ne? Wir kennen ja diesen Waffenhändler, der aber auch nicht wieder auftaucht, weil wahrscheinlich
bestimmt,
der Schauspieler nicht verfügbar war.
Hm. Ja, wahrscheinlich. Aber das wäre ja jetzt aber krass, oder das wäre ja heutzutage so mit AI und so wäre das ja alles kein Thema mehr. Aber das ist ein Topf, den möchte ich nicht aufmachen.
Ja.
Aber ich wollte sagen, dass ich spannend finde, dass ja Head Six jetzt plötzlich, oder eigentlich ja dann jetzt Caprica Six, ist ja nicht Head Six, ist ja nicht identisch. Mhm. Also das Caprica Six, so wird sie ja auch genannt übrigens auf dem Planeten jetzt, dass die plötzlich eine individuelle Persönlichkeit offensichtlich entwickelt hat, weil die ja auch von allen nur Caprica Six genannt wird. Also sie wird nicht nur Six genannt, das macht ja auch alle irgendwie gleich untereinander. Nein, sie ist Caprica Six und alle nennen sie nur noch Caprica.
Ja.
Also als hätte sie quasi einen anderen Namen, weil sie eben so berühmt ist dafür, dass es ihr gelungen ist, diese wahnsinnige, also eigentlich die wichtigste Mission, glaube ich, weil dadurch ist es ja alles erst gestartet, auszuführen, nämlich die ja gipfelte dann in der Auslöschung, also in der hauptsächlichen Auslöschung, der Menschheit. Ja?
Ja.
Also ich meine, da sind ja Millionen, Milliarden vielleicht sogar gestorben. Und ich meine, ganz ehrlich, und das ist natürlich, also da ist sie der Held unter den Zylonen, das verstehe ich auch, ja. Und das finde ich total spannend, dass sie da diesen Extra-Status hat. Und natürlich ist sie aber auch sehr clever, weil wir merken ja, und das finde ich spannend, dass beide aus ihren Erfahrungen vorher, die sie gemacht haben, nicht ohne Traumata, aber auch vor allen Dingen Veränderungen in ihrer Persönlichkeit herausgekommen sind. Ich will jetzt nicht sagen, sie sind menschlicher, aber sie haben doch deutlich Eigenschaften der Menschen angenommen, die sie, mit denen sie zu tun hatten. Und also ich weiß nicht, ich finde es schwierig, also natürlich wird hier auch irgendwie, das war das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat.
Ja.
Ich finde, dadurch wird auch so ein bisschen so eine Bewertung fließt da ein. Also dass man irgendwie sagt, ja, die sind besser, wenn die menschlicher sind. Also irgendwie, dargestellt wird von außen. Deswegen, aber auf jeden Fall, Six ist immer noch sehr, sehr clever und da dachte ich auch, man sieht ja auch, wie sie so manipuliert und so, also auch in dem Gespräch später mit Eight und so, fand ich super, als ja die das Bild gegen die Wand schmeißt und dann ja vermeintlich Six schneidet mit einer Scherbe im Gesicht und sich dann aber rausstellt, nee, Six hat sich quasi selber mit dem Daumennagel quasi das eingeritzt, damit sie blutet und so. Also da dachte ich mir so, okay, wow, so ein manipulatives Biest, ey. Aber ich war beeindruckt, ich fand es super.
An der Stelle sollte man erwähnen, hat man bereits schon bei, als wir die Handlung vorgelesen haben, es gibt eben quasi eine Analogie zu Head Six. Es gibt nämlich den Headbolter im Kopf von Caprica Six.
Ja,
und,
Head Gaius. Ich dachte,
der
so
darf
geil.
Hier natürlich auch ein bisschen, bisschen darf hier ein bisschen einen Zylonenflüsterer machen und teilweise sie auch manipulieren. Wir müssen davon ausgehen, sie bildet sich den einen Bolter, ja. Der ist eben eine Psychose ihrerseits und natürlich redet sie sich dann selber das ganze Zeug ein, aber er darf auch ein bisschen Handlung erklären und diese Sache zum Beispiel mit der Scherbe, die wird dann von Headbolter erklärt.
Richtig,
so
genau.
Mit, haha, genau. Schlau, was du gemacht hast, du hast einfach dieses Stück Glas genommen und ich dachte, ja, dankeschön, aber
es geht vielleicht nicht anders. Aber was ich auch total toll finde, aber ich fand gut, dass das war, dass wir das hatten, aber ich frage mich, ob mit diesem Teil der Geschichte uns einfach nahegelegt werden soll und Leute, die ihr euch immer gefragt habt, wer Hetzix jetzt eigentlich wirklich ist. Mhm. Hier habt ihr das Pendant dazu quasi auf der anderen Seite jetzt mit Head Gaius und es ist ganz klar, dass es eine Psychose ist, weil ich finde, hier bei ihr kommt bei mir die Frage gar nicht auf, ist das in ihrem Kopf oder nicht, weil es ganz eindeutig, also die Dinge, die er sagt und so weiter, also das ist ganz eindeutig in ihrem Kopf, das finde ich irgendwie, also hier in der Storyline finde ich es verständlicher, also da hätte ich gedacht, das ist wirklich ihre eigene Hirngespinste. Was ich cool fand,
ja, genau, ich glaube, die entlarvende Dialogzeile ist, wenn Headbolter zu Six sagt, hier, du hast den ganzen Planeten zerstört, zu schade, dass du auch hier deinen Wissenschaftlerfreund getötet hast und da wissen wir eben, okay, wir wissen natürlich, Bolter ist alive and very happy oder ziemlich happy an Bolter Galactica und wenn natürlich die Psychose, die Bolter-Psychose dann sagt so, du hast den umgebracht, dann wissen wir eben, okay.
Ja, crazy. Das ist aber ein guter Kniff für die Story auch, um bestimmte Dinge einfach auch, also ihre Gedanken zu vermitteln, weil zum Beispiel ja auch in der Szene, wo dann Three hinter ihr läuft, als sie aus dem Restaurant rauslaufen und dann Bolter zu ihr, also zu Six sagt, sie ist hinter dir und sie sagt, ich weiß.
Ja.
Oder solche Dinge, also solche Gedanken, die dann kommen. Oder auch als Three im Café, im Gespräch, als sie zu dritt an dem Tisch sitzen, was sagt. Und dann sagt Gaius, she's lying, also sie lügt. Und dann eben Six auch sagt, ja, ich weiß. Und also das ist total spannend, weil dadurch kannst du natürlich ihre eigenen Gedanken, die dann in dem Moment hier durch den Kopf gehen und die eigentlich Monolog sind und deswegen ja eigentlich nicht auf der Leinwand stattfinden, für uns als Zuschauer einfach deutlich machen. Ist also ein ganz netter Trick, den die da storytechnisch anwenden. Ist auch jetzt nichts Neues, aber es funktioniert für mich ganz gut.
Die Perspektive ist gut, sie ist auch gut gewählt. Wieder mal hier so ein bisschen Wissen aus dem Podcast-Kommentar. Ursprünglich sollte das Setting anderes sein, also diese Idee mit dem zylonischen POV-Dingens hier, mit der Episode, die einfach aus deren Blickwinkel erzählt ist, die gab es wohl schon lange, aber ursprünglich sollte die halt so quasi im Rahmen einer militärischen, politischen Konferenz stattfinden, wo dann über die quasi so die Battlestar-Analogie zur Endlösung der Nazis debattiert wurde, so von wegen, wie löschen wir Caprica und die 12 Kolonien aus. Aber Ron Ward gesagt, ich will nicht doch mal die Vorbereitung zu einer Geschichte erzählen, die schon längst passiert ist. Das wäre redundant und auch wenig interessant. Und deswegen lassen wir das ganze Spiel nach der Zerstörung Capricas. Deswegen, ich finde das Setting gut. Ich finde die Idee, das Konzept ist gut. Ich finde auch,
ist auch gut umgesetzt.
Ja, also, ich finde tatsächlich auch so diese Gratwanderung zwischen, wir machen die Zylonen nahbarer, aber eben dann immer noch nicht sympathisch und freundlich und eigentlich sind die doch Menschen wie du und ich, auch ganz gelungen. Eine Sache, die mich aber immer wieder stört und vielleicht gibt es jetzt auch da draußen Battlestar Hardliner, bitte schreibt uns gerne galaktikapodcast@gmail.com, die das anders sehen. Ich verstehe nicht, warum es so lange dauert, bis Six darauf kommt und bei, also Caprica Six und bei Galactica Boomer, also der wiedergeborene Boomer, der Eight, dauert es ja noch länger, dass die nicht daran interessiert ist, dass die beiden eben überleben und da quasi als Helden untergleichen weiterleben, weil die wissen doch von der Natur ihrer Existenz und von der zylonischen Gesellschaft und das ist ein faschistisches, sage ich mal, Modell, in dem die leben, in dem alle gleich sind und es einfach sowas wie herausragende, eminente Figuren gar nicht geben darf. Und deswegen, jedes Mal, wenn ich die Folge gucke, denke ich mir, wieso dauert das so lange, mutmaßlich Wochen oder Monate, bis sie da auf den Trichter kommen, dass sie Diana, also die drei ist nicht gut mit ihnen meint, sondern die früher oder später einfach hingerichtet werden quasi oder ausgelöscht werden oder eingeboxt werden, wie auch immer. Weil solche Figuren können und dürfen ja nicht existieren in der zylonischen Gesellschaft, die darauf fußt, dass alle gleich sind oder ein Kollektiv. Das ist wie...
Naja, aber ich glaube, das ist das, was natürlich, was die Propaganda ist, dass es so ist. Aber wir sehen ja, dass es nicht so ist, weil ich meine, sonst gäbe es drei nicht, zum Beispiel. Also es gibt ja offensichtlich es gibt ja offensichtlich so eine Art Chefrat oder wie auch immer man das nennen möchte, die ja offensichtlich in der Hierarchie höher stehen als alle anderen. Das haben wir ja auch gesehen dann am Anfang, als die Modelle, die wir gesehen haben, die ja da auf Caprica rumgerannt sind und diese Mission uns ja ausgewählt, also offensichtlich, die wirkten für mich so, als wäre das eben so eine Art Chefrat irgendwie und dass die dann, ich glaube, das ist die Propaganda ist, alle sind gleich, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Und deswegen hinterfragt man es dann auch nicht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Realität und Vorstellung, Idealvorstellung, die auseinandergehen. Plus, jetzt darfst du auch nicht vergessen, Sharon und Six oder 8 und Six sind ja auch beide wahrscheinlich noch ein bisschen durch den Wind. Also die müssen sich auch irgendwie erstmal wieder finden und sich an ihren eigenen Körper gewöhnen.
Aber nicht
und
durch
so weiter.
Den Wind genug, als dass sie Six quasi so die Betreuung von Eight anvertrauen. Die sagen ja quasi hier, Six ist schon 4 Wochen zuvor wiedergeboren worden, einigermaßen dann therapiert, von ihrem Trauma befreit, wie auch immer. Dann heißt es, ja, du hast wahrscheinlich den besten Draht zu ihr, geh mal zu ihr und dann sehen wir eben hier
aber
die wiedergeborene
hat ja gesagt,
Eight, wie sie revoltiert in ihrer Junggesellenbude und da irgendwie der Blumenvasen durch die gegen schmeißt und sagt, ich bin das Kind von so und so, ich bin ein Mensch und ich lasse mir nichts anderes einreden. Also da ist genug Vertrauen da. Vielleicht,
nein, aber Three hat ja gesagt, sie hat gar nicht daran geglaubt, dass dieses Gespräch überhaupt irgendwas bringen würde. Ich glaube also nicht, dass das Absicht, also dass das mit in der Absicht, die behaupten, das wäre in der Absicht gewesen, aber ich glaube nicht, dass die das wirklich gedacht haben, dass das zu was Positivem führt. Ich habe gedacht, ja gut, also ich weiß nicht, warum sie es gemacht hat. Vielleicht wollte sie auch Six testen. Mhm. Aber ich glaube also nicht, dass das Endergebnis war, das sie erwartet hat, hat sie ja da auch selbst gesagt.
Dass sie was erwartet hat?
Also, dass das funktioniert, das Gespräch.
Ja.
Hat sie ja auch gesagt, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt klappt. Ja, naja.
Es gibt Potenzial, ich sage nicht, dass die Plotholes da sind oder sagen wir so Schwächen in der Dramaturgie der Storyline.
Ja, ja, ja.
Ich sage bloß, man kann sie sehen, wenn man denn möchte, wenn man vielleicht jetzt auch zu hier so spitzfindig ist wie ich. Es wird ganz gut dadurch weggebügelt, dass wir eben diese unvorhergesehene Wendung haben, nämlich dass gleichzeitig da eben noch die WiderstandskämpferInnen da rumlaufen und Bomben legen da in der Tiefgarage und dann das Treppenhaus einstürzt und sagen wir mal so, die kommen dann eben geraten in diese Notsituation und dadurch wird eben vieles einfach so weggebügelt, nämlich im Grunde das ganze komplexe Drama, was ja einfach Millionen von Zylonen tangiert und deren neues Gesellschaftssystem oder wie viele Zylonen es auch immer gibt, das wissen wir ja nicht, reduziert einfach auf diese drei Protagonisten oder Antagonisten, wie auch immer man es gerade sehen
aber
will.
Aber drei ist da, denke ich, entscheidend.
Plus
weil wir, wir wissen eigentlich nicht so richtig, ja gut, wir wissen, also drei scheint offensichtlich noch viel durchtriebener zu sein als Six und wir wissen aber nicht so richtig, also zumindest diese eine drei, aber ich glaube, das ist dann bei allen Dreiercharakteren ähnlich, die werden ja auch, wie gesagt, wiedergeboren, aber drei ist da so ein, für mich so ein großes Fragezeichen. Das macht es natürlich auch besonders spannend, weil ich kann auch nicht so richtig, ich weiß nicht, was für ein Endziel sie verfolgt sozusagen. Außer eben, dass die Zylonen am Ende gewinnen. Aber
wir haben natürlich auch als Publikum einen Vorteil, weil wir so viele Variationen der Six schon kennengelernt haben. Die Caprica Six, die Head Six, dann haben wir ab diese Wissenschaftlerin, die an Bord der Galactica kommt, kennengelernt. Wir kennen Gina, die gefangene Zylonin auf der Pegasus. Und das sind ja alles verschiedene, sagen wir mal, Schattierungen, Ausgeburten einer Six.
Ja, auch die um die Wanne dann rumstanden quasi.
Ja,
das waren ja auch, genau. Ja.
Die alle sehr unterschiedlich geformte Persönlichkeiten haben. Und das gilt ja für die Eight, für Boomer, für Sharon genauso. Wohingegen wir eben von drei, also Deanna, die wir nur als Reporterin, die ja im Hintergrund da ihr durchtriebenes Spiel spielt, kennengelernt haben, überhaupt keine, da kennen wir, haben wir keine zweite Ebene oder keine andere Variation von ihr, außer die eben diese durchtriebene Zylonin, die alles so manipuliert und die Strippen zieht. Also wer weiß, vielleicht gibt es da draußen auch noch irgendwo eine Variante von ihr, die richtig in die Scheiße geraten ist und dadurch traumatisiert wurde und aber wir werden es nicht erfahren, zumindest nicht in dieser Folge. Ich sage bloß, theoretisch ist das alles möglich. Und,
Ja. Was ich übrigens noch ergänzen wollte, bevor ich es vergesse, was ich noch sehr cool fand, war mit hier unserem Head Gaios, ist, dass zumindest da, also gleich und gleich sozusagen, also da wurde er gleich behandelt wie Head Six. Bei Head Six habe ich mich doch immer aufgeregt, dass die immer so sexy Hexi dargestellt wird. Die ist doch dann immer, wird doch immer in diese ganz kurzen, engen Kleider. In dem Fall hat sie auch dieses rote Kleid an und so. Also die wird immer besonders aufreizend dargestellt. Und in dem Fall, der Head Gaius, den wir haben, gut, der ist zwar auch komplett bekleidet, also der hat jetzt, den hätte man auch ein bisschen mehr Haut zeigen lassen können, finde ich, aber auch der wird sozusagen als sexy Pendant dargestellt. Also der hat dann die Haare so zurückgeschlickt und irgendwie dieses schwarze...
Geschlickt,
dieses
das ist
schwarze,
ein schönes Wort, ja.
Ja, und dann dieses schwarze Turtleneck und so, also der soll schon sexy dargestellt werden und so. Und das fand ich cool, dass die das genau so gemacht haben, halt nur andersrum. Also da wurde dann nicht eine Ausnahme gemacht, weil er ein Mann ist.
Ich musste ein bisschen lachen, weil Ron Moore ist ja, zumindest war er es damals, begeisterter Zigarrenraucher und er hört auch bei seinen Podcast-Kommentaren, raucht er mal Zigarre, man hört ab und zu auch mal so ein Zippo auf und zuklappen.
Ja.
Und Gaius wird ja eben auch immer dargestellt als jemand, der ständig Zigarillos raucht. Und habe ich gefragt, ob das so ein bisschen so an die Leidenschaft, nikotinhaltige Leidenschaft von Ron Moore auch angelehnt ist, dass er gesagt hat, okay, ich schreibe den auch so zusammen, dass ihm Six das ganz attraktiv findet, wenn der ständig Zigarillo rauchende Bolter ihr im Kopf erscheint.
Also der ist halt besonders cool.
Ja, besonders cool, besonders verführerisch. Mhm. Ich finde es auch gut gelöst. Wir sollten auch nicht vergessen zu erwähnen, dass sie mehrfach sagt, I love you, Gaius. Was eigentlich für mich so der Punkt ist, an dem man sieht, bei ihr ist Hopfen und Malz verloren. Also und wenn das.
Aber ganz ehrlich, also ich bin ja die ganze Zeit Hetzix gewohnt, aber Hetzix ist ja nicht identisch mit dieser Six, aber für mich war sie das immer gedanklich. Und Hetzix ist ja viel ruchloser und also interessant, wenn das wirklich nur ein Hirngespinst von Gaius ist, was ja dann bedeutet, dass Gaius viel ruchloser ist, als wir ihn eigentlich einschätzen. Mhm. Weil wenn Hetzix sein innerer manifestierter Dialog ist oder Monolog oder wie auch immer, dann ist Gaius viel böser, als ich das eigentlich von außen die ganze Zeit sehe. Hm. Aber ja, ich weiß nicht, also diese Six, dieses auch die Tatsache, dass sie ihm sagt, sie ist in ihn verknallt, das passt gar nicht so zu meinem Bild von Six. Also, dass die plötzlich so weich und so gefühlsbetont ist und so.
Ja, ja, es ist überraschend. Ich kann das auch nicht wegerklären, tatsächlich. Also, es bleiben einige Ungereimtheiten zum Schluss, auch so ein bisschen tonale, figürliche Brüche, zum Beispiel, dass wir diesen ganzen langen Austausch haben darüber, dass eben Boomer aber allen voran, also Aid aber allen voran, Six sich so charakterlich verändert haben, dass sie eben mittlerweile zelonische Taten hier wie Verrat und Mord, in dem Fall der gesamten Menschheit, als Sünden im Auge ihres Gottes betrachten, aber dann eben drei Sekunden später kein Problem damit haben, da Three mit einem großen Zementblock einfach sehr brutal umzubringen. Ja, ja. Da bleibt mir nur zu sagen, du musst da einfach noch ein bisschen abwarten, um einfach auch da darauf noch Antworten zu bekommen, die zu Fragen, die du dir vielleicht jetzt so gar nicht stellst.
Wahrscheinlich, ja, wo er dann so Aha-Momente im Nachhinein hat, was ich ja eigentlich liebe. Also das ist ja dann schon eigentlich ganz gut. Diese ganze Szene in der Tiefgarage dann. Also zum einen natürlich, klar, hier Anders, er wird vor der Bombe gerettet, weil er sich unter ein Auto flüchtet. Aha, ist gut. Claire, lass uns mal gelten, ist in Ordnung. Auch dann diese kurze Diskussion zwischen 3 und 8, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn Six einfach gestorben wäre, weil dann hätte sie, müsste diese Schmerzen jetzt nicht ertragen und so weiter. Das fand ich super. Also, weil 3 einfach gesagt hat, wäre doch viel besser, wenn ich sie jetzt einfach noch umbringe, dann ist es erledigt, ja. Mhm. Also, dann hat sie einen frischen Körper, dann hat sie keine Schmerzen, dann hat sie auch nicht irgendwelche Nachwehen oder so. Wird doch super funktionieren. Also, die sieht es halt einfach wirklich so auf dieser ganzen technischen Ebene oder mechanischen Ebene. Und diese ganze Traumata, die da irgendwie drinsteckt, da denkt sie gar nicht dran. Wobei ich mich frage, 3 ist ja bisher, ist die überhaupt bisher wiedergeboren worden? Also nicht, dass wir es wüssten, oder? Deswegen, vielleicht hat sie dieses Trauma gar nicht so richtig erlebt bisher und deswegen ist
das
sie da
ist
so.
Das ist ja nicht, also es gibt für uns keinen Anlass zu denken, dass es die 3 ist, die auch an Bord der Galactica
stimmt,
war.
Das stimmt, das stimmt. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, das ist so verwirrend mit diesen ganzen Modellen. Naja, aber auf jeden Fall, das fand ich super, weil es gab nochmal so einen Einblick, wo ich dachte, okay, also so ist die drauf, ja? Das hat sich also nochmal bestätigt. Ich hatte mich gewundert, als sie ja dann so die ganzen Steine und so weiter weg, also
ja,
wegmacht
diese Zementblöcke
und so.
Mit größter Leichtigkeit.
Also ich habe mich gewundert, dass sie 8 hilft, weil eigentlich wollte sie 8 doch boxen und dann dachte ich, hätte sie einfach da liegen lassen, dann wäre es doch erledigt gewesen. Nee, die hat ihr dann geholfen, also dann war die Loyalität zwischen den Zylonen irgendwie doch wichtiger in dem Moment. Und und dann eben aber in dem Moment, als sie dann also Anders dann entdecken und er natürlich keine von den bekannten Modellgesichtern ist, haben sie ihn gleich ohnmächtig geschlagen, dachte ich auch, okay. Und interessant dann aber auch natürlich, ich bringe ihn um. Und beide gleichzeitig, also 8 und 6, nein, bring ihn nicht um. Und dann fiel ihnen beiden nicht ein, warum sie ihn nicht umbringen sollen. Da denke ich mir auch, hätte man auch besser, also war
es
so ein bisschen.
Es ist ein bisschen convenient, finde ich. Ja. Man hört so einfach die Story-Mechanismen rattern.
Man hört
und
das Papier rascheln.
Man hört das Papier rascheln und sich die Rädchen drehen. Und es ist so ein bisschen, tatsächlich auch, sie legen diesen offensichtlich sehr, sehr mächtigen, wirkmächtigen Sprengsatz. So das gesamte Gebäude stürzt ein und nur die 3 überleben in Storytelling technisch sehr.
Das Treppenhaus hat uns geschützt, das fand ich dann noch irgendwie eine gute Ausrede.
Gefälligen Situationen und Lagen, ja. Ich fand es auch tatsächlich ganz süß, wie Sam Anderson da unter dem Geröll hervorkriegt und so, oh, so ein Glück aber auch, oh.
Verdammt, genau.
Ich meine, womit hat er ehrlich gesagt gerechnet? dass er jetzt da auf.
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also bestimmt nicht mit seinen Kollegen, aber okay.
Ich meine auch, da vielleicht kannst du mich aufklären, aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Wir kriegen am Anfang eine relativ eindeutige Timeline natürlich, ne? 9 Monate zuvor. Das war der Zeitpunkt,
an dem. Das fand ich übrigens super. Du hast, glaube ich, gesagt, endlich mal ein bisschen Ordnung.
Finde ich gut, ja. Ein bisschen Ordnung in der Timeline, 9 Monate zuvor, dann eben 4 Wochen später, also 8 Monate zuvor, richtig gerechnet.
Und dann die 10 Wochen später, genau. Ja,
aber wir wissen nicht genau, ich glaube nicht mit absoluter Sicherheit. Doch natürlich, dadurch, dass eben Sam Anders dieses Dog-Tag von Kara Thrace schon bei sich führt, dass die beiden sich mittlerweile begegnet sind. Weil wenn das nicht gewesen wäre,
hast du das Dog-Tag gesehen? Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ja. Also ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass es nach dem Vorfall
mit. Nee, da offenbart ja auch Boomer tatsächlich so ein bisschen Detailwissen von ihrer Zeit auf der Galaktika. Also da in dem Moment, in dem sie ihm das Ding abnehmen, sagt sie ja auch, ja, hier, das ist die und die Pilotin und bla 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 bla.
Das habe ich total verpasst.
Ja.
Das war die Szene, die war da drin?
Ja,
muss nochmal gucken.
Ja, guckst du doch mal an.
Krass. Genau. Manchmal frage ich mich, wie kann man so Dinge ausblenden? Das gibt's doch gar nicht. Also ehrlich, ist unklar. Gut, dass du da bist.
Ja, daran fühlt sie sich ja doch mal bestätigt darin, dass sie eben, dass diese menschliche Liebe etwas ist, was existiert und auch etwas ist, was dem Leben Sinn gibt, zumindest in ihren Augen.
Ich finde es spannend hier, also tatsächlich, und ich frage mich, ob diese Szene oder dieser ganze Storyteil am Ende Ausgangspunkt wird für eine Zusammenarbeit zwischen 6-8 und den Widerstandskämpfern. Mhm. Also ob das quasi die Szene ist, die eine Vertrauensbasis legen soll. Weil ja tatsächlich in dem Fall 6 und 8 sich aktiv gegen 3 entscheiden und 3 umbringen, tatsächlich auch, um Anders zu retten. Also das ist so, what? Also sie entscheiden sich aktiv gegen ihre eigene Bevölkerung sozusagen. Und also klar, ich glaube, Anders wird Zylonen an sich nie vertrauen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da in Zukunft eine Zusammenarbeit zustande kommen könnte, wo eben die Vertrauensbasis diese Mission ist. Also die Tatsache, dass sie sich dagegen entschieden haben.
Ja. Ich habe mich schon so ein bisschen nach dem technologischen, ich verrate gar nichts, aber ich habe mich schon so ein bisschen nach dem Ablauf, dem genauen technologischen Ablauf dieses Prozesses gefragt, wie der funktioniert, weil offensichtlich ist es easy möglich, das zeigt sich ja hier gerade in dieser Folge am Schicksal von Boomer, nachdem sie eben hier von Kelly erschossen wird an Bord der Galactica, wird ihr, zumindest in der Art und Weise, wie wir es präsentiert bekommen, ihr Gedächtnis, ihr Verstand, das in ihrem Kopf, wie ihr immer gespeicherte Wissen, remote einfach runtergeladen und wieder in einen neuen Körper hochgeladen. Und das scheint einfach relativ problemlos und vor allem kabellos zu gehen. Aber wenn die hier 3
umbringen...
Wobei,
sie hatte ja diese silbernen Dinger am Arm.
Vielleicht brauchen sie doch Kabel. Es ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter offensichtlich, weil das würde ja erstmal so ein bisschen die Annahme bestärken, okay, das ist einfach so, jemand stirbt, irgendwie Download, Upload, so. Weiter geht's. Mhm. Aber als sie 3 erschlagen, sagen sie, ja, das kann ja dauern. Das ist ja ein unglaublich langer Prozess, bis sie überhaupt erstmal hier den Körper dann abholen und dann irgendwie das Bewusstsein da quasi absichern.
Ja, aber nur, weil so viele in dem Café oben drüber durch die Explosion gestorben sind.
Ja.
Weil einfach gerade, also die stehen jetzt quasi Schlange für die Wiedergeburt und es dauert wohl alles ein bisschen. Deswegen, ich frage mich auch, warum sie dann nicht einfach als erstes 3 dann wiederbeleben. Also
diese 3, ja. Von den anderen 8 oder 10, die noch irgendwo rumliegen, ja.
Ist natürlich scheiße, dass wenn man jemanden umbringt, dann natürlich nicht so tun kann, als hätte man es nicht getan, weil derjenige halt einfach wiedergeboren wird. Ja. Mit dem Wissen, die haben mich umgebracht.
Es wirkt schon wieder so, als würde ich so, ich glaube, es hört sich wieder so an, als würde ich über Gebühr meckern und vielleicht ist es auch so, aber ich habe
Nein, du hast schon recht, da sind schon ein paar Plotholes drin.
Einiges ist einfach an der Serie konzeptionell besser als in der Umsetzung und die Serie auch an manchen Stellen einfach auch in der Storyline hier nicht wirklich für so einen analytischen Diskurs geeignet, plus natürlich zudem die Möglichkeit, das möchte ich gar nicht ausschließen, dass ich stellenweise auch einfach Quatsch erzähle und Sachen nicht verstanden habe. Oder du Sachen nicht verstanden
hast. Ja, aber ich meine, ich verstehe ja nie was. Also ich habe ja so viele Dinge, die ich nicht verstehe, wo ich im Hinterher manchmal mir auch an den Kopf greife und sage, warum hast du das nicht verstanden? Das ist doch eigentlich glasklar. Aber ich meine, es ist ja gut, wenn die Erkenntnis hinterher kommt. Besser als sie kommt gar nicht.
Ja.
Und ich meine, dafür haben wir auch unsere Zuhörer. Also dann freuen wir uns ja immer, wenn jemand sagt, Mensch, also Leute, ich verstehe gar nicht, warum ihr das nicht versteht. Doch, glasklar. Deswegen, also wir freuen uns immer, wenn da einer uns hilft.
Ja, generell, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Produktion dieser Serie, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Die Skripte sind fast immer länger als das, was wir letztendlich da auf dem Fernsehbildschirm sehen.
Alles
und da fehlen dann eben gewisse Szenen, manchmal ganze Handlungsstränge und daraus ergeben sich eben auch hier und da mal Plotholes. In dem Fall ist das hier besonders prekär, sage ich mal, für Meckerei so eine Folge, weil wir natürlich hier einen kompletten Point-of-View-Shift haben, der einfach mal die komplette
andere Serie Seite erzählt
ja. von der anderen Seite, die wir bisher nie gesehen haben. Aber wir hatten jetzt natürlich auch schon über 30 Episoden lang Zeit, um uns selber so ein Bild zu machen davon, wie das denn eben funktionieren könnte bei den Zylonen. Und dann kommen die eben hier mit so einer Folge um die Ecke, die einige Sachen einfach nochmal untergräbt oder irgendwie neu erfindet. Rekontextualisiert so. Und das, ist, und das ist, macht es hier und da ein bisschen schwierig. Vielleicht ist es auch ja. einfach nur so ein bisschen meine Enttäuschung darüber, dass einige Sachen doch nicht so sind, wie ich es mir in meinem Kopfkino zusammengedichtet habe.
Ich finde ja sowieso, dass Fans immer die besseren Geschichten haben im Kopf, als die dann später erzählt werden.
Nein. Doch,
ich finde oft, also in Star Trek finde ich, dass die Fans oft viel bessere Storylines haben, als die wir dann oft im Kopf haben.
Es gibt ja sehr, sehr toxische Fandoms, deswegen, also da
das
möchte ich...
Das stimmt, ja, naja, das meine ich nicht, aber ich meine, manchmal gibt es ja so, also wenn du dann so dieses Klassische, am Anfang wird irgendwas angeteasert und du wartest quasi die ganze Staffel drauf, dass es aufgelöst wird und dann gibt es 1000 Theorien, die die Fans haben und die, finde ich, sind oft besser als das, was dann am Ende wirklich passiert auf dem Bildschirm, aber also ich finde, es gibt schon sehr kreative Fans und, aber ich meine jetzt nicht die toxischen. Nichtsdestotrotz, diese Folge an sich, also sie endet ja dann damit, dass Six und Eight, nachdem dann Enders quasi abgehauen ist, die haben sie ihm ja dann gehen lassen mit seiner Waffe. Also und die beiden warten dann jetzt quasi drauf, dass sie da, ich frage mich, die warten drauf, dass sie gerettet werden.
Ja.
Und dann aber vorher haben sie quasi den Pakt abgemacht, dass also jetzt wird sich quasi was ändern. Also da gibt es ja noch dieses Bedeutungsschwache, dieses Dü-Dü-Dü. Wir werden also, ja, hier die zylonische Gesellschaft quasi auf den Kopf stellen. Ich frage mich also, im Grunde haben sie dann so eine Art eigene Widerstandsgruppe jetzt gegründet, oder? Also irgendwie, ja.
Ja, aber nur die beiden.
Ja. Also ich frage mich auch, was deren Ziel eigentlich ist, die zylonische Gesellschaft so zu verändern, wie sie meinen, dass sie eine besser wäre? Oder also irgendwie, ich frage mich, da müssen wir noch ein bisschen, das muss noch ein bisschen mehr abgeklopft werden, vielleicht kriegen wir da noch eine Folge, was eigentlich deren genauen Ziel ist, weil das ist mir noch nicht so richtig klar. Ja, aber ich finde es spannend und ich meine, wer hätte gedacht, dass Six und Eight zusammenarbeiten werden in dieser Form? Also ja, ich nicht.
Eine Six und eine Eight und wie gesagt,
ja, das stimmt
also
schon.
Die Sache ist, also wenn man das jetzt noch mal ein bisschen weiterdenkt, muss man natürlich sagen, und das aus dem Gros der Zylonen betrachtet, der humanoiden Zylonen, die diese Gesellschaft quasi lenken und leiten, sind natürlich diese Six und diese Eight die kompletten Psychopathen jetzt, weil das sind ja beide die Leute, die quasi menschlich handeln. Six mehrfach sagt, Gaius, I love you, und Galactica Boomer ist jemand, der immer noch glaubt,
Eltern,
sie hat
genau
menschliche Eltern und hat eine Affäre, eine Liebesbeziehung mit Tyrell.
Oh, was ich so schön fand, war, als sie dieses Foto von ihrer Crew hin und meinte, das sind die Leute, die mich lieben. Und ich so,
ja, die Beziehung ist ja auch, das wurde ja auch noch später hinzugeschrieben, dass die ein bisschen inniger ist, die Beziehung, auch die Liebesbeziehung, die sie zu Tyrell hatte, als so, wie wir es wahrgenommen haben, als wir die, was wir so klassifiziert haben als Friends with Benefits, wird dann später aufgelöst in einer späteren Folge, als ja, wir wollten heiraten. So oder so, ich glaube, aus Sicht der zoologischen Mehrheit sind die beiden die kompletten Irren.
Absolut, ja.
Aber natürlich aus unserer Sicht.
So schnell kann das gehen, vom gefeierten Helden von gefeierter Heldin zur Verräterin und Psychopathin.
Ja, genau. Es wird sich einiges aufklären in der nächsten Folge, die den ersten Teil des Staffelfinales bildet.
Krass, sind wir schon so weit, ey, ich fass es nicht. Ja. Ich wollte nur gerade noch sagen, also ich war sehr gut unterhalten. Ja, es gab diese Plotholes, aber ich kann da sehr gut drüber hinwegsehen. Ich war erstaunlich gut unterhalten von dieser Folge. Ich hätte nicht damit gerechnet und ich fand einfach diesen Perspektivwechsel sehr erfrischend. Das passte irgendwie so schön hier rein.
Lucy Lawless sehe ich tatsächlich auch immer gerne. Ich bin auch happy tatsächlich damit. Gilt nicht zuletzt als ein Fan-Favorite, diese Folge. Und Ron Moore selber mag die auch sehr, sehr gerne. Und passt auch sehr, sehr gut in dieses 42 Minuten netto, also mit Previously On und Abspann sitzt in 44 Minuten Format. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, es ist zu wenig oder zu viel, sondern es passt auch genau.
Genau, ja. Also wie gesagt, es lief super. Ich habe kein einziges Mal auf die Uhr geguckt. Das ist immer sehr gutes Zeichen.
Ich mag das allerletzte Bild. Ich finde auch gut, mit so einem Visual Effects Shot auch mal zu enden. Das Letzte, was wir sehen, ist eben wie so Baby Hera mit ihrer neuen Ziehmutter in der Flotte verschwindet in irgendeinem Schiff und damit eben auch so quasi nochmal signalisiert
Masse,
wird. Sie verschwindet
genau.
in der Masse, in der Anonymität der Flotte. Und ich fand das ein sehr, sehr schönes Bild tatsächlich. Sehr, sehr versöhnlich in einer Serie, die oft sehr, sehr unversöhnlich ist. Zumindest für den Moment.
Ja.
Nächste Woche, wie gesagt, Teil 1 des Staffelfinales, zu Deutsch das neue Caprica, im Original Lay Down Your Burdens, Teil 1.
Okay. Spannend, sehr schön, da freue ich mich drauf.
Cool. Danke für das Gespräch.
Ja, war wieder sehr schön. Und wie gesagt, an euch da draußen, schreibt uns gerne.
Ja.
Fragen, Kommentare, gebt uns mal ein paar Sterne, da freuen wir uns sehr drüber.
Finde ich auch sehr gut.
Ja.
Hausaufgabe für alle, teilt diesen Podcast und bewertet uns gerne bei, ich glaube, Apple.
Ja, Sterne gibt es, glaube ich, nur bei Apple oder bei Spotify, genau.
Überall da, wo es Sterne gibt. Oder lasst uns einen netten Kommentar da. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Und unterstützt uns gerne, denn das Projekt hier ist komplett community-finanziert und nicht durch Werbung oder andere solvente Geldgeber unter patreon.com/banuskino, wenn ihr denn möchtet, für ein kleines Trinkgeld. Danke dir, Britt-Marie, und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Bye,
tschüss.
Bye.
We're alive.